Nee, die Geschichte ist unfassbar traurig wahrscheinlich, wenn man sich das so anhört. Das war so ein Moment, ich werde den nie vergessen, wie ich dann im Flieger saß und sagte, es ist jetzt vorbei. Das war's, das Kapitel ist zu. Aber irgendwann kam so der Moment, wo ich sagte, ich merke, dieser Markt braucht Hilfe. Also dieser BKV-Markt, der braucht Hilfe, ist kein Selbstläufer. Sowohl auf Unternehmensebene als auch auf mitarbeitender Ebene, als auch auf Maklerebene. Habe ich auch kein Problem damit, ganz öffentlich und überall zu erzählen, was wir machen, wie wir es machen. Ich lasse unter unsere Motorhaube schauen, weil ich am Ende, ich setze da auf mich, ich glaube an uns und ich glaube da auch an mich an der Stelle zu sagen, ja, selbst wenn jemand anders eins zu eins morgen alles kopiert, von mir aus sogar den gleichen Namen hat, dann bin immer noch ich da. Das ist meine Hail Mary. Das ist mein Wurf in die Endzone. So. Und ich hatte auch übrigens keine zweite Chance.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn gern. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Ich hatte ihn schon lange auf meiner Muss-ich-mal-einladen-Liste, denn er wurde mir vor circa 2,5 Jahren mal empfohlen. Nur irgendwie, wie es halt so ist, ist nicht zur Einladung gekommen, weil da stehen auch viele auf dieser Liste und na, heute mal das, morgen mal jenes. Und dann habe ich ihn irgendwie, es ist wieder in Vergessenheit geraten. Aber dann habe ich ihn jetzt dieses Jahr, Mitte März, beim Event KI im Versicherungsvertrieb, vom Hype zur operativen Realität in Berlin wieder getroffen. Da ist mir sofort eingefallen. Und da habe ich ihn nicht nur direkt und persönlich eingeladen, sondern musste auch feststellen, dass alles irgendwie einen Sinn hat. Und es war halt gut, dass ich ihn nicht eingeladen habe damals, denn da hätten wir gar nicht über so viele Sachen reden können, über die wir heute sprechen können. Denn damals hätten wir nur über seine alte Firma Noli gesprochen. Jetzt auch darüber, warum er das alles irgendwie in Frage gestellt hat und mit dem Private Health Club nochmal ganz neu angefangen hat. Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Francesco Jäger aus Hamburg. Hallo Francesco, schön, dass du da bist.
Mega stark, ja, ich liebe das. Genau so ist es manchmal im Leben. Man denkt, ey, den will ich mal einladen, dann bin ich in der Priorität ein bisschen runtergerutscht. Aber es kommt zu einem viel besseren Zeitpunkt, kommt es dann wieder zurück. Und genauso sehe ich auch, ich denke, dass ich jetzt den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen viel, viel, viel mehr mitgeben darf, durch das, was ich gerade so auch in den letzten 12 Monaten so erlebt habe. Und deswegen freue ich mich, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung. Richtig cool, dass wir uns da getroffen haben.
Ja, fand ich auch. Es war auch echt war auch schon schön dein Vortrag da. Und da hast du echt das tolle Wort. Ne? Du hast ja einfach, du hast deinen Vortrag gehalten und hast dann vom Gedankensupermarkt gesprochen, den ich echt habe.
Ja.
Damals hatte ich das von dir, die Idee ist voll geil, weil
ja.
Du hast gesagt, so, okay, das hier ist mein Vortrag, nehmt das als Gedankensupermarkt, nehmt mit, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, das dann halt einfach stehen. Und das finde ich eine super, super Beschreibung. Ne? Das hat mir sehr gefallen. Übernehme
Ich
ich.
muss an der Stelle die Credits ganz ehrlich weitergeben an die leider verstorbene Vera F. Birkenbiel, die eine ganz, 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 ganz tolle Trainerin für Coaches war, die heutzutage immer noch so viele Menschen begeistert und bewegt. Ich habe mehrere Bücher von ihr zu Hause, ganz viel von ihr lernen dürfen. Und sie hatte das mal in einem Vortrag so gesagt. Tatsächlich habe ich es daher, ja. Aber es ist so unbekannt, dass immer wenn ich das nutze und davon erzähle, diese Analogie verwende, dann kennt das keiner. Also ja, genau.
Super. Nee, stimmt, wirken wir großartige Frau, tatsächlich immer noch sehr bekannt, auch auf Social Media sehr präsent, ne, obwohl sie wie gesagt tot ist, aber keine Ahnung, wie oft ich Videos von ihr sehe. Und ich finde es halt wirklich, ich fand es ein super Intro. Das sagen wir auch mal hier zu dem Podcast, ne, wobei ich davon sehr stark davon ausgehe, dass die Leute sich sehr viel mitnehmen können.
Hoffentlich.
Von dem, was du uns erzählen wirst.
Yes.
Weißt du, ich habe dir in Berlin auch schon gesagt, dass uns beide was im Zusammenhang mit KI verbindet. Weißt du noch, was das war?
Boah, das löst es lieber schnell auf.
Das war nämlich, dass du gesagt hast, Private Health Club, den Namen hast du jetzt.
Ach ja, ja, genau, stimmt, das war das, ja, genau.
Mit KI erfunden oder gefunden und das Gleiche ist mir passiert, weil ich nämlich für mein oder unser Institut für Finanzkommunikation und digitale Märkte habe ich halt auch mit KI den Namen gefunden. Eigentlich hieß das irgendwie, war der, weiß nicht, nennt man es Arbeitstitel? Ja, Arbeitstitel war irgendwie so Finfluencer-Institut. Und da wurde mir halt von dem guten Mitarbeiter, glaube ich, Freund von Nico Locker gesagt, Marco an sich, coole Idee, was ihr macht, aber das Thema Finfluencer ist echt so, hat so einen Beigeschmack, weißt du, hast nicht anderen Namen. Und da bin ich halt zu ChatGPT und sagte, ey, pass auf, Finfluencer ist nicht gut, nimm mir mal einen anderen Titel. Und da war einfach sofort, hier, Institut für Finanzkommunikation und digitale Märkte, viel besser als Finfluencer. Also nicht mega nur seriöser, gut, sondern auch viel mehr Möglichkeiten.
Ja, tatsächlich, genau so war es. Also erstmal liebe Grüße gehen raus an Nico, ja, auch von mir ein guter Bekannter. Freue mich, dass wir gemeinsam noch ein tolles Projekt dieses Jahr haben. Ja, wir schreiben nämlich gemeinsam ein Buch mit der Berlin Connection. Aber da will ich noch nicht zu viel zu verraten und das wird auch richtig, richtig cool. Aber zu dem KI-Thema. Tatsächlich ist es so, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, als ich aus einer anderen Firma ausgestiegen bin, letztes Jahr im Februar, März, meine Anteile verkauft. Das war ein spezialisierter BKV-Vertrieb, den ich gegründet habe, aufgebaut habe und dann aber
warte mal ganz kurz, ich unterbreche. Ja. Da kommen wir mal in der Reihe nach. Dazu ja, kommen wir noch mal später. Wir wollen erstmal reden wir über dich, bevor wir nämlich dazu kommen.
Gut.
Ne?
Na gut.
Es ist zwar alles so ein bisschen nicht so strukturiert, aber eine gewisse Grundstruktur habe ich auch in Folge 160 noch in dem Podcast
hier. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden, das ist nämlich sehr spannend gleich, was ich dazu
sage. Genau, aber ebenso spannend ist ja eigentlich, okay, wir wissen schon deinen Namen, wir wissen, woher du kommst, dass du genau wie ich mit KI einen Unternehmensnamen gefunden hast. Aber trotzdem, stell dich nochmal am Anfang jetzt vor. Und zwar mit 3 Hashtags, die zu dir passen und sag mir, warum die passen.
Ich fand diese Frage von dir tatsächlich eine, wo ich normalerweise als jemand, der rhetorisch wahrscheinlich eher zu den Begabteren gehört, doch immer schnell eine Antwort auf viele Fragen finde, muss ich da echt ein bisschen überlegen. Weil ich tatsächlich jemand bin, ich habe eine Herausforderung, mich in kurzen, prägnanten Worten positiv zu beschreiben. Ja, möglicherweise könnte man es als Charakterschwäche bezeichnen an der Stelle, aber also da offen und transparent und authentisch von meiner Seite aus. Aber ich habe mich entschieden, weil ich das schon mal gemacht habe in einem anderen Workshop, dass mein Anfangsbuchstabe F von Francesco ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr passend zu vielen Dingen in meinem Leben, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ja, also zum Beispiel Hashtag Family, Hashtag Founder, Hashtag Football, in dem Fall der amerikanische Football, aber auch Hashtag Faith. Jetzt sind es 4 geworden, aber das lässt sich auf 3 gar nicht so gut eingrenzen.
Ist auch okay.
Und genau. dementsprechend sind das so meine Family, Founder, Football und Faith, der Glaube, ganz wichtige Eckpfeiler sozusagen für mein Leben.
Ah, okay. Ja gut, Familie, Founder, aber Gründer im Sinne von, ne? Also nicht,
genau.
Du bist ja stimmt, Seriengründer im Prinzip.
Theoretisch, ja.
Football, stimmt, hat nicht Hamburg erhattet mal oder habt ihr immer noch eine Footballmannschaft?
Genau, die Hamburg Sea Devils, oder es gibt mehrere, Deutschland hat eine echt riesengroße American Football Community, die wirklich sehr, sehr groß ist, aber man kannte früher vielleicht die Sea Devils oder auch die Blue Devils also es ist eine riesen Community, ich habe selber viele, viele Jahre gespielt, ich liebe den American Football, eine große Verbundenheit auch zu Bekannten in den Staaten dazu und hat viele Jahre mein Leben begleitet.
Was warst du beim Football?
Also Linebacker.
Linebacker, okay. Aber du hast dann auch, keine Ahnung, wie viele Ligen gibt es? Hat man da auch sowas wie Kreisklasse, Bezirk und was weiß ich? Oder
ja,
wie läuft das?
Ja, tatsächlich. Also es gibt, ich denke aktuell irgendwie 6-7 Ligen. Ich war auch eine Zeit lang übrigens Coach, habe mich mal 2 Jahre dann nach meiner Beendung meiner Karriere in Anführungsstrichen, also ich habe Bundesliga gespielt. Genau, habe aber tatsächlich am Ende vermehrt nur noch auf der Bank gesessen, ja, warum? Weil ich zu dem Augenblick auch schon selbstständig war, da kommen wir auch nachher schon dazu, das heißt, Priorität ins Gym zu gehen und dann vor allem im Football die Spielzüge zu lernen, war da nicht so hoch und nur sich rein auf sein Talent zu verlassen, hat nicht ausgereicht, um mitzuspielen bei den ganzen talentierten und guten Spielern und deswegen ja, durfte ich dann am Ende viel auf der Bank verbringen und habe dann die Lust verloren, bin dann nochmal in eine untere Liga, man nennt es, also ich glaube in dem Fall war es die Regional- oder Oberliga und da wurde ich richtig schön verletzt, ja, habe mir schön Kreuzband im Meniskus gerissen, wie es auch immer so ist, ne, diese typischen Geschichten, die ich auch aus dem Fußball kenne, ja, und dann habe ich aufgehört, war noch 2 Jahre Coach und dann auch das Thema beendet.
Du warst professioneller Football. Also,
Nein, professionell kann man das nicht
aber
nennen.
Bundesliga, okay, das klingt bei mir einfach so nach Bundesliga, okay. Aber ich weiß ja nicht, wie hier der Football
Nein,
und Footballer NFL, also hallo, da ist man
ja,
Multimillionär.
richtig. Nein, nein, weit weg von, weit, weit weg von. Nein, nein, nein. Das machst du nebenher. Eigentlich alle Jungs, bis auf jetzt die, die in der ELF spielen, da gibt es viele, die jetzt tatsächlich auch beruflich Footballspieler sind. Aber das halt immer noch eine Randsportart in Europa ist, wirst du da kein Millionär. Ne? Also das ist nochmal sozusagen, das könnte man in einem kompletten anderen Podcast nochmal beleuchten. Da gibt es auch ganz viele tolle Podcasts zum Thema Football auch in Europa. Aber wir haben in der ersten, zweiten Bundesliga, hast du teilweise als deutscher Spieler maximal vielleicht ein Entgelt für deine Tankrechnung und vielleicht für dein Fitnessstudio. Wenn du richtig gut bist, dazu gehört dich nicht, dann kriegst du vielleicht auch mal mehr oder auch mal eine Wechselprämie und so. Aber das ist alles ganz, ganz überschaubar. Oder war überschaubar, ist jetzt auch schon einige Jahre her und der Football hat ja auch ganz, 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 ganz tollen Aufstieg seitdem.
Ja, der ist einfach super präsent, muss man sagen. Also echt, also nicht mehr nur noch, also ich kenne viele, die nicht mehr nur noch den Super Bowl wegen der Halbzeitshow schauen, sondern auch wegen dem Spiel drumherum.
So,
Also,
das ist gut.
und okay, und auf welchem Verein dann oder auf welchem Verein? Welches Team in USA, auf wen hältst du oder wechselst du?
Houston Texans. Houston Texans. Ich bin absoluter Houston Texans-Fan seit vielen, vielen Jahren. Auch schon da gewesen im Stadion. Ja, witzigerweise hat Ran NFL sogar, als ich im Stadion war, ein Foto von mir gepostet während der Live-Show. Ja, es
Ah,
war
bist
ganz
also so
lustig.
bekannt, also bist ein so bekannter Bundesligaspieler, ja, das ran.
Nein, nein, Quatsch, nein, bitte. Wenn das irgendjemand sieht, der was mit Football in Deutschland am Hut hat, der schämt sich, wenn ich das, wenn man das so. Nein, 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 nein.
Ah.
Also, nee, ich hatte so ein witziges, kann man bei mir auf dem Instagram-Profil von Francesco, ich glaube, Punkt Jäger, ganz normales Instagram-Profil von mir. Wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann sieht man so ein Bild, wie ich mit einem Kumpel so ein Schild hochhalte. Und dieses Foto, das kommt von den Houston Texans selber. Also Houston Texans haben während des Spiels ein Foto von mir gemacht, wegen diesem Schild. Und ich verrate nicht, was da drauf stand. Guckt auf meinem Instagram-Profil, seht es selber.
Gut.
Und das hat dann Ran NFL, hat es dann gepostet, weil die das witzig fanden, das Deutsche halt da im Stadion an. Genau. Also das
Okay.
war die ganze Geschichte dahinter. Viel unglamouröser, als man sich das vorstellt.
Geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir einfach schon über die Hashtags einiges gelernt. So, Familie, du hast ja auch, das hast du bei deinem Vortrag auch gesagt, ne? Das ist einfach, dass du ja nochmal alles ganz anders jetzt siehst, seitdem du bist ja junger Vater, ne?
Richtig, ja, 6 Monate alte kleine Tochter, Rose. Genau, seitdem sieht man ein paar Dinge ein bisschen anders, ja, definitiv.
Auf jeden Fall sieht man dich, für die Leute, die es nämlich hier nicht sehen, sieht man dich strahlen, wenn du von ihr redest
Das
gerade.
stimmt auch, ja, richtig.
ja, dann kommen wir so nach den Hashtags, kommen hier mal Emoji oder Emojis, weil du sagtest ja schon, ein Emoji reicht für dich nicht.
Ja, stimmt,
Welche
hatte
und
ich dich
warum?
gefragt. Ich hatte dich gefragt. Ich habe es ganz witzig gemacht. Ich bin tatsächlich in meinen Chat rein und habe einfach die drei, die ich am meisten benutze, sozusagen genommen, weil die einfach für unterschiedliche Dinge stehen. Und ich nutze diese wirklich auch am meisten. Und ja, ich nutze sie auch im Kundenkontext und ja, ich nutze sie auch im geschäftlichen Kontext. Und das ist einmal, sind diese zwei Hände, die ein Herz formen. Ja,
Ah, okay.
die finde ich die ganz, ganz niedlich. Ich liebe das. Persönlich finde ich es sowieso immer. Ich liebe es, liebevoll miteinander umzugehen. So, das heißt nicht sozusagen auf einer Schleimspur auszurutschen und sich ein Kompliment nach dem anderen zu machen, sondern einfach aufrichtig, ehrlich, ja, liebevoll miteinander umzugehen, eine gute Zeit zusammen zu haben. Und ich denke, das ist immer von beiden Seiten aus und man selber kann damit anfangen. Und dementsprechend nutze ich gerne diese Hände, nutze ich gerne das Herz. Dann habe ich dieses typische Hang-Loose-Zeichen. Ja, man kennt es mit Daumen oben und dem kleinen Finger unten. Wie entspannt, egal ob mal eine gute Nachricht kommt oder auch mal eine, die einen vielleicht auch mal ein bisschen ärgert oder so. Hey, immer responding mit alles gut, alles entspannt, kriegen wir alles hin. Hang loose, mach dir keinen Kopf. Ja, also das ist so dieses, man hat alles im Griff. Ja, man steht auf seinem Surfbrett und alles ist easy, so nach dem Motto. Und der letzte, der ist witzig, den hat ich. Bin mir sicher, den hattest du noch nie. Den hat noch in 160 Folgen noch nie jemand gesagt, das ist der Ninja.
Ninja, na, bin ich mir nicht, ich glaube nicht. Hast du, aber warum? Nee, ich hatte schon viele, Verrückte auch, aber Ninja klingelt gerade nicht, sagen wir so rum.
Und den Ninja, den nutze ich immer, wenn ich jemandem eine WhatsApp geschrieben habe und der nicht antwortet. völlig egal, ob er es vergessen hat oder mich ignoriert oder weiß der Geier, dann schicke ich anstatt immer nochmal, hey, hallo, ich bin's wieder, Frau Tesco, ne, alles in Ordnung, hast mich vergessen, schicke ich einfach immer den Ninja. Und ich habe auch schon in meinem Leben Situationen gehabt, da ich 3-4 Mal so in großen Abständen den Ninja geschickt. Und es ist so witzig, weil er ist halt 0,0 aufdringlich, sondern das ist so ein bisschen so dieses Ninja-mäßige, hey, ich bin übrigens auch noch da. Ja. Und ich fand das irgendwie so eine witzige Situation. Oder auch wenn, keine Ahnung, mal mit einem Kumpel oder wem auch immer mal lange irgendwie nicht gesprochen hat, dann schicke ich einfach mal den Ninja, weil dann kommt immer so ein Fragezeichen zurück. So, ey, was ist mit dir los? Na, so, das, deswegen, das ist immer so mein ich mach mich aufmerksam Emoji. Ja, genau.
Geil, das ist eine geile Idee. Bei Ninja natürlich auch so. Und die sind einfach auch unsichtbar und dann, na, sichtbar.
Ja, genau. Hey. So, hey, ich bin übrigens auch noch da.
Mega. Geile Idee. Dann kommen wir jetzt zu der Rubrik. So vier Entweder-Oder-Fragen. Du sagst was und warum.
Ja.
Ja? Ja. Die erste ist Barfuß oder Socken?
Boah. ich sage jetzt einfach aus dem Bauchgefühl Barfuß. Barfuß und warum? Weil gerade im Sand, im Gras, zu Hause, ich weiß nicht, ist irgendwie ein schönes Gefühl, Freiheit, entspannt. Vor allem schlafen, barfuß. Wer mit Socken schläft, ist komisch.
Unterschreibe ich, absolut. voll und ganz. Ja. Zweites, süßes oder salziges Popcorn?
Salzig. Salzig. Ich finde es besser. Aber es ist auch, ja. Popcorn allgemein mag ich nicht, aber wenn dann wahrscheinlich eher salzig, also wenn dann eher salzig.
Ja, was würdest du sonst nehmen, wenn du Filme schaust oder irgendwas? Oder?
Oh, ich bin noch so hängen geblieben in dieser Zeit mit 6 Jahren irgendwie mit 2 Euro in Laden und irgendwelche Süßigkeiten aus diesen Trommelboxen holen. Das ist so mein Ding. Dann mache ich mir so eine Tüte da irgendwie voll und nach 5 Stück ist mir schlecht und ich laufe mit der Hälfte der Tüte wieder nach Hause. So ein Typ-Mensch bin ich.
Okay. Das Dritte ist, alleine in den Bergen oder allein auf einer Insel?
Bergen. Ich liebe das, in Bergen zu wandern. Ich finde, es ist immer wieder entspannt. Alleine macht es schwierig. Ich bin kein Alleinereisender. Ich liebe es gerne, viele Menschen um mich herum zu haben. Aber Insel wäre mir dann zu abgeschottet. Dann doch eher in den Bergen.
Krass, ich hätte gedacht, weil du ein bisschen überlege ich ja meine Gäste. Ich tue mich zwar nicht groß vorbereitet, weil ich sage, ich würde dich ja mal im Gespräch kennenlernen, aber ich hätte gedacht, bei dir dachte ich mir so, okay, wahrscheinlich wird er Insel sagen, weil er sagt Wasser, ne? Hamburg, Wasser, da ist auch Wasser zumindest.
Hm. Ja, das stimmt. Also ja ich mag Insel, aber tatsächlich doch, ja, dann eher die Berge und dann da gemütlich und da hochwandern und irgendwie, ja, ja. Ja, tatsächlich.
Und jetzt habe ich Hamburg, ich muss sagen, du bist zwar Footballer, aber ich muss eine Fußballfrage stellen als letztes, und zwar HSV oder Pauli?
HSV ist so. Also ich bin nicht der größte Fußballfan, aber ich halte es dann doch mit dem HSV. Ja.
Genau, mit dem Underdog in der Stadt.
Ja, richtig, genau.
Gerade aufgestiegen wieder.
Genau.
Du hast erzählt, du bist Footballer eher, kein Fußballer. Warst schon als Kind auch schon, also bist, wann bist du zum Football gekommen, wenn du schon Bundesliga spielst?
Tatsächlich ist das wahrscheinlich auch die genau richtige Brücke zur Versicherungswelt, weil ich bin zum Football gekommen durch meinen damaligen Ausbilder im Unfallschadenbereich in meiner Ausbildung bei der Allianz. Der fand, dass ich damals ich habe mit 16 meine Ausbildung gemacht und ich war mit 16 relativ kräftig und dann fand er, das wäre doch ganz cool, wenn ich mal mitkomme, weil er war Trainer bei der Jugendmannschaft vom Football. Und da hat er mich mitgeschleppt und da fing dann meine Passion an. Ich habe tatsächlich vorher immer Fußball gespielt, immer im Tor gewesen, habe es geliebt, war wahrscheinlich auch nicht schlecht, sagt aber jeder, ne? Jeder war ja fast Profi. Aber genau, und dann bin ich zum Football gekommen dadurch, ja, genau, dank meiner Ausbildung.
Du hast geliebt, im Tor zu stehen.
Ja, ohne Ende.
Echt?
Ja, ich war so ein Oli Kahn-Chief. Die Leute immer angeschrien, gepöbelt, mir gelbe und rote Karten abgeholt.
Als Torwart eine gute Leistung, muss man ja festhalten.
Ja genau.
Ich dachte eigentlich, ich komme mal über, du sagst gerade, du bist über die Versicherungsbranche in den Football gekommen. Ich dachte eigentlich, ich frage dich, wie du zum Football gekommen bist und danach zu fragen, warum Versicherungsbranche, also wie bist du an die Versicherungsbranche gekommen? Ich vermute mal, du hast nicht im Tor gestanden und dir gedacht, so, ah komm, ey, ich gehe jetzt in die Versicherungsbranche, das ist mein Traumjob.
Nee, die Geschichte ist unfassbar traurig wahrscheinlich, wenn man sich das so anhört. Ich habe mit 16 als ich in der Realschule sozusagen, also mitten in der Realschule Prüfung und so weiter und so fort war oder kurz davor, wusste ich, Abi, also Schule ist nicht meins. Ich bin echt kein Theoretiker. Ich habe heute erst wieder einen Call gehabt mit jemandem, der echt ein klasse Typ in der betrieblichen Krankenversicherung ist und der sagt, ja, du bist ja auch irgendwie da so ein, du bist ja auch so ein Fachspezi. Ich sage, ich bin überhaupt kein Fachspezi. Ich bin sehr gut in dem, was ich tue. Ich kann Leute sehr gut begeistern. Ich liebe die betriebliche Krankenversicherung. Ich liebe die Story dahinter. Aber es gibt so viele Leute, die in der Tiefe mehr Plan haben. Und so war ich einfach, dass ich dann gesagt habe, hey, das Thema Schule ist wahrscheinlich jetzt hier zu Ende. Ich brauche eine Ausbildung. Und dann bin ich losmarschiert und dann kamen so diese typischen Aussagen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich war schon ein bisschen kräftiger. Also was hört man? Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, vielleicht sogar im Handwerk irgendwas. Ja, so. Und ich habe mich dann tatsächlich echt überall beworben. Überall. Ich war bei der Polizei, ich war bei der Bundespolizei, ich war auch bei der Bundeswehr, ich war beim Tischler, beim Gartenlandschaftsbauer, ich habe mich bei unserer Bank hier in Hamburg beworben. Ich weiß es gar nicht mehr, aber das waren so die Sachen, die mir noch im Kopf blieben. Und ich habe echt viele Absagen gekriegt. Polizei wurde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und zu diesem Test und so weiter. Das hätte es auch werden können, aber dann war ich bei so einer Berufsmesse, so richtig stumpf, bei so einer Berufsmesse, wo man als junger Jugendlicher sich denkt, boah, was will ich da? Da gehe ich nicht hin. War ich und dann hat mich jemand von so einem Allianzstand angequasselt. Und die waren echt nett. Wir haben einen guten Austausch gehabt. Und dann habe ich mich da beworben. Und dann war ich im Einstellungstest und habe dieses Verfahren bei der Allianz durchgemacht. Und dann rückblickend betrachtet war das natürlich ein unfassbarer Segen. Also von all diesen Auswahlmöglichkeiten, die ich hatte, war das dann mit Abstand das Beste. Also mal abgesehen vom Ausbildungsgehalt, aber es war natürlich so für meine berufliche Laufbahn und so weiter, war das mega. Also es war total irgendwie Gottes Fügung an der Stelle. Und genau, ich habe dann diesen Ausbildungsplatz gekriegt, gegen jede Erwartung. Das war dann echt ganz cool und bin dann da als jüngster Auszubildender in dem Lehrgang angetreten. Damals aber zum Kaufmann für Versicherung, Fachrichtung Innendienst.
Moment mal, aber
Also
als jüngster, von wann
Auszubildender
reden wir?
in dem Jahrgang
Ja,
2010 mit 16.
2010. Ja, stimmt, da war es noch nicht so, dass man händeringend, weil du auch sagtest, so entgegen aller Erwartungen hast du die Stelle bekommen.
Ey, da waren so viele Leute in diesem Einstellungstest und so. Und ihr kennt es ja alle, ja, man geht dann raus, man hat dann Pause, ne, man hat gerade diesen Einstellungstest da geschrieben und irgendwelche Multiple-Choice-Fragen und Rechenaufgaben und Textaufgaben gelöst. Und dann fangen die Leute an zu erzählen, ja, hast du das und das beantwortet und ja, und ich hab da 412.000 stehen und ja, ich habe da auch 412.000 stehen. Und ich denke mir, ja, ich habe da, keine Ahnung, Portugal hingeschrieben. Also, ja, aber es scheint ja geklappt zu haben.
Genau, scheinbar war Portugal richtig und keine Zahl.
Ja, genau.
Voll geil. Aber du hast gerade Innendienst, also wolltest du gar nicht.
Ich durfte nicht in den Außendienst, weil ich ja noch nicht Auto fahren konnte. Deswegen, das war so ein bisschen Einstellungskriterium, dass sie gesagt haben, okay, dann stecken wir den erstmal in den Innendienst, weil Außendienst kann er ja noch nicht. Und genau.
Ach so, aber du
Und
wolltest schon, also für dich war schon klar, irgendwas mit Menschen zu machen, oder?
das war mir nicht klar. Ich war erstmal froh, dass ich eine Ausbildung habe.
Okay, also was, okay, hast du Ausbildung gemacht? Dann hattest du dann auch
Ja.
schon Kundenkontakt? Also hattest du dann auch schon
In der Ausbildung war es so, dass wir eine Außendienstphase hatten. Also an der Stelle muss ich auch mal eine Lanze brechen für die Ausbildung der Allianz. Wirklich mega top, eine richtig geniale Zeit. Ich habe das echt sehr genossen. Ich habe heute noch Kontakt mit einigen aus der Ausbildungszeit. Genau, wir haben da eine Außendienstphase gehabt. Das war im zweiten Jahr. Und da sind wir dann in Agenturen eingesetzt worden. Das ist wahrscheinlich auch klasse bei vielen Ausbildungen. Und in dieser Agenturzeit habe ich haben der Agenturist und ich ein paar Wunder geschafft. Ja, das war wild. Also kurz und knapp, der Agenturist, dem ging es zumindest von den Zahlen, ja, die haben ja dann so Geschäftspläne gehabt und so, von den Zahlen nur so mittelmäßig. Und dann kam ich rein und ich war da so ein bisschen grün hinter den Ohren und habe das alles als so leicht empfunden und dachte, hey, kann ja nicht so schwer sein. Du musst ja Termine haben und bei Termin machst du einen Abschluss und wenn du dann einen Abschluss hast, dann kriegst du ja Geld. Also kann ja nicht so schwer
Das
sein. So,
so,
ne?
so weit die Theorie.
Ja, genau. Und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt, werde ich nie vergessen. Dann habe halt geguckt, okay, mit den ersten drei, vier Terminen, die wir gemeinsam hatten, habe ich halt aufgeschrieben, okay, wie viel Geschäft macht er so im Durchschnitt pro Termin? Und dann habe ich geguckt, okay, wie viel brauchen wir noch, um den Geschäftsplan zu erreichen? Und dann habe ich einfach stumpf runtergerechnet, okay, wie viele Termine braucht er? So, damit er das schafft. Und dann habe ich ihm Termine gelegt und sind wir zusammen zu Terminen gefahren und ich habe ihm Termine vorbereitet, nachbereitet und habe mit den Kunden telefoniert. Und am Ende des Jahres haben wir den Geschäftsplan sowas von übererfüllt. Das hatte er gefühlt Jahre nicht. Und ja, genau, das war eine richtig wilde Story, hat richtig Spaß gemacht und dafür wurde ich dann im Januar, Februar, werde ich auch nicht vergessen, mit 17 Jahren eingeladen, damals von unserem Geschäftsstellenleiter zum Essen in ein schönes Restaurant mit 17. Das war natürlich so, boah, was geht jetzt ab, ja? Ich kannte bis dahin so irgendwie so diese typischen gängigen Standardrestaurants, ja. Und durfte noch meine Freundin mitnehmen und hier und da und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, Francesco, also wir haben hier heute Abend noch ein Thema für dich. Ich glaube, der Innendienst, das lassen wir jetzt. Ja, also wir lassen,
Glaube auch.
wir holen dich jetzt in den Außendienst. Und dann bin ich tatsächlich während der Ausbildung von Innen- Außendienst gewechselt, durfte dann im Außendienst bleiben. Das war auch mega cool, habe mich auch richtig gefreut. Habe dann meine Ausbildung Außendienst beendet und bin dann ein Jahr Kundenbetreuer da geblieben, noch bei der Allianz. Genau. Und bin dann, ab
Ja.
dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Aber wie hast denn du in deiner Ausbildung Kunden gewonnen? Also wir reden von 2010, 11, 12.
10, ja, 11, 2011, genau. Tatsächlich ist es so, dass du Bestand hattest. Das heißt, ich habe
Ach
einfach
so,
stumpf für
okay.
Bestand gearbeitet, ne? Genau. Und war auch relativ früh auch schon mit diesem Thema Empfehlungsmanagement unterwegs. Das ist halt auch gleich, wenn der. Keine Ahnung, ich habe dann Kunden, die wir beraten hatten, die dann abgeschlossen haben, habe ich angerufen, habe gesagt, hey, hat es euch gefallen? Ja, war super, okay, cool. Dann empfehlen Sie uns doch weiter. Ja, so, also
Mega.
es war einfach so, ich weiß nicht, das meine ich halt so mit Grün in den Ohren. Ich habe halt einfach so ein bisschen so eine freche Schnauze gehabt und habe dann mir einfach gesagt, scheiß drauf, ja, und habe dann angerufen und gemacht einfach. So, und so kam das dann.
Es ist vollkommen verständlich, dass sie dich nicht im Innendienst lassen wollten, weil es einfach mal verschwendet wäre. Okay, dann warst du noch
Ja.
ein Jahr lang Kundenbetreuer und dann, was war ausschlaggebend? Warum bist du nicht bei der Allianz? Ich meine, offensichtlich hast du Verkaufstalent. Das hat auch die Allianz gesehen. Also warum haben die nicht gesagt, okay, Francesco, hier ist eine Agentur, mach das.
Haben sie.
So, okay.
Und das Interessante ist, dass wenn ich so also rückblickend betrachte, ne, ich habe zum 01.01.2014, also mit dann, in dem Augenblick war ich noch 18, ich 19, 19. Ich war 19. Ich war 19, habe ich mich selbstständig gemacht und wurde dann in dem Jahr 20, genau, und habe mich selbstständig gemacht. Und es war zu früh, ehrlicherweise. Und das war aber auch so dieser typische, das bin ich heute noch. Heute kann ich das bisschen besser einschätzen und auch balancieren. Aber ich hatte schon immer so diesen Drang zu noch schneller, noch weiter, noch höher und Ungeduld vor allem. So, und dann hatte ich ein ganz gutes Jahr. Also ich hatte meine Ausbildung beendet im, ich glaube, Februar oder so 2013. Und dann war ich das Jahr Kundenbetreuer und hatte ein ganz gutes Jahr. War okay, es war jetzt nicht, ich war jetzt kein Überflieger, ich war jetzt nicht Top 10 oder sowas, ne? Aber ich war auf jeden Fall ganz gut unterwegs, also nicht Top 10 in Deutschland, aber ich war ganz gut unterwegs in Hamburg und habe da dann auch bei so einer Ausschreibung gleich mitgewonnen und so. Und dann weiß ich noch, da gab es noch bei der Allianz diese Weihnachtsfeiern, so, wo die dann ganz große Restaurants gebucht haben, alle in Hamburg, alle Vertriebler und so, ne? Das war richtig cool. Und da weiß ich noch, dass ich mit dem Gebietsrektor draußen stand, was ja auch schon für mich so eine mega Ehre war. Mit 18 stehst du mit dem Gebietsrektor da draußen. Ich hatte riesen Respekt vor dem. Und dann hat er mir gesagt, du, wir sehen da echt Potenzial und wie siehst du denn jetzt so deine weitere Karriere? Und dann habe ich gesagt, boah, keine Ahnung, ich will mich selbstständig machen, will eine Agentur. Und er sagte, okay, cool, dass du es sagst, denk mir mal drüber nach. Und dann hat er da relativ schnell auch gehandelt. Und dann war es dann wirklich innerhalb von 2, 3 Monaten oder so, also oder war das dann Herbst, ist auch egal, aber 2, 3 Monate, dass ich dann direkt eine Agentur bekommen habe zum 01.01. Nicht in Hamburg, sondern im Dorf. Und das war zu früh. Ich war noch nicht ready dafür. Ne? Ich wollte dann gleich dickes Auto, dicke Wohnung, alles übertrieben, alles zu viel. Und Verträge kannte ich auch nicht und selbstständig machen und steuern und, ne, und so. Genau. Und die Konsequenzen aus diesen Entscheidungen, die habe ich auch ein paar Jahre mitgeschleppt. Das war schon, da musste ich mich auch erstmal rausarbeiten, dass ich da auch finanziell viele falsche Entscheidungen getroffen habe in
Was
2014.
heißt die Konsequenz? Du warst Allianz, hat dir also eine
Genau.
Agentur angeboten. Ab 1. 1.
Ersten
Januar.
14.
Und da warst du jetzt selbstständiger Agenturist bei der Allianz.
Da war ich auf einmal selbstständige Agentur. Es nennt sich Hauptvertretung in Einarbeitung. Ich sollte eine Agentur übernehmen von einem ausscheidenden Makler oder Agenturisten.
Ja.
Und hab die dann sozusagen angefangen, habe die Kunden angefangen abzuberaten und so weiter. Und ich bin so, ne, wir haben es ja jetzt rausgefunden, ja, schon, ne, so freche Schnauze, junger Typ. Das ist auf dem Land nicht so passend.
Gut, das wäre nämlich gerade meine Frage ist gerade, also da ist halt so ein Agenturist, der einfach ewig mit dem Herrn Meier zu tun hat. Weißt
genau,
du, der Herr Meier geht nämlich in die Rente, ja, genau. Der ewige Kunde von dem Herrn Meier ist dann auch schon 50, ne? Und dann kommt nämlich der Francesco, 20-Jährige, dahin.
Ja, und will dem was verkaufen von Rente und weiß der Geier. So. Und das war natürlich in der Agentur was ganz anderes in der Stadt. Ne? Das ist halt, das in der Stadt ist halt alles schnelllebiger und man ist das auch gewöhnter, mit unterschiedlichen, Altern und allem Möglichen zu arbeiten. Aber auf dem Land, das ist halt, das hat so eine gewisse Gediegenheit, eine gewisse Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, was auch schön ist, ja. Aber du hast genau recht, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn du 30 Jahre lang mit dem gleichen Berater gearbeitet hast und dann kommt da so ein 19-Jähriger aus der Stadt und quasselt dich voll. Hut ab und Respekt vor denen, die gesagt haben, dem vertraue ich und ich unterschreibe was. Ja? Aber man muss halt auch sagen, ich habe dann wirklich in einem Dreivierteljahr so wenig Geschäft gemacht, wie ich als Auszubildender in 2 Monaten gemacht habe. Und ich war in dem Augenblick schon selbstständig. Warum? Ich kam überhaupt nicht damit klar mit der Situation. Ich war auch überhaupt noch nicht ready, eigener Chef zu sein, mit allen Konsequenzen. Ich musste irgendwie zusehen, wie ich die Kohle ranhole, weil größere Wohnung, größeres Auto, auf einmal Steuern zurücklegen, bla 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 bla, ja. Da kann man sich an einer Hand abzählen. Das geht relativ schnell in die Hose. Und das ist auch schnell in die Hose gegangen. Und dann habe ich 2014 nach dem Sommer, habe ich mich dann entschieden, zurück in die Stadt zur Signal Iduna zu gehen. Also bin dann tatsächlich gewechselt und war dann bei der Signal Iduna 7 Jahre. Ich hatte zum Glück einen coolen Freund, Partner, der mich zur Signal geholt hat. Und dann waren wir so eine Sharing-Agentur. Und der hat mich echt sozusagen, der hat mich erstmal in die Hand genommen. Und das war ganz wichtig.
Das glaube ich auch. Ich hätte mal nicht mal nur, dass die Leute auf dem Dorf, hätte ich auch gedacht, dass da musst du dich ja noch mehr beweisen. Und da wird noch mehr gedacht, sowas, was will der Junge mir eigentlich erzählen? Also weißt du, auf der Stadt, also ich glaube auch in der Stadt ist es so, wenn du jetzt 50 bist und dann kommt so ein 20-Jähriger und will dir irgendwas von der Welt erzählen, denkst, ist es halt natürlich, dass du denkst, ey, come on, ne? Wird es mehr erwachsen. Und aber auf dem Dorf ist es, glaube ich, noch viel schlimmer. Aber du hast ja noch auf dem Dorf gewohnt, ja? Ich habe es richtig verstanden, du bist auf
dem Dorf. Nee, ich bin an den Stadtrand von Hamburg gezogen und dann hatte ich nur noch kurze Wege zu pendeln, sozusagen.
Ah, genau. Okay, gut. Und dann bist du also bei der Allianz Schluss und zur Signal Iduna. Ich habe noch was, du hast vorhin erzählt mit deiner Ausbildung oder wo du angefangen hast, warst du ganz erfolgreich, hast eine Ausschreibung gewonnen. Warst du schon auf irgendwas spezialisiert? Weil Ausschreibung klingt ja so, dass du bei einem Unternehmen...
Nein, es gab... Nee, eine Ausschreibung gewonnen ist, es gab so, wie erklärt man das? Es gab früher so spezielle Wettbewerbe, das ist der richtige Begriff. Es gab so Wettbewerbe, wo du bestimmte Masse an Cross-Selling, also so, dass du musstest halt in verschiedenen Kategorien top sein und in all diesen Kategorien zusammen wurdest du dann bewertet und da, ne, das ist ja Ausschließlichkeit, ist ja anders als bei Maklern, ne, also das teilweise auch gar nicht mehr. Ja.
Nee, ich dachte, das wäre eine Unternehmensausschreibung zu irgendwelchen Angeboten, weil da wäre nämlich die nächste Frage gewesen, warst du denn auf irgendwas schon spezialisiert?
Nee.
Du warst noch so der Bauchladen Vermittler, der so alles hat so...
Ja, Privatkunden. Man hatte so typisch Privatkunden, genau. Altersvorsorge, das war so das, aber es war nicht spezialisiert, auf keinen Fall.
Und Privatkunden bist du auch bei der Signal Iduna gewesen? Mhm. Also,
genau, bei der Signal tatsächlich war es interessant, da habe ich meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema PKV gemacht, weil der Partner, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der war schon selber zu dem Augenblick schon 15, 16 Jahre in der Branche und hatte eine mega Erfahrung und der war sozusagen so an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, also jetzt heute. Und der hat mich so an die Hand genommen und hat gesagt, hey, ich bringe dir alles bei. Und der war halt total krass in PKV unterwegs. Und der hat mich damals dann schon so in dieses Thema PKV mit reingeholt. Signal Iduna natürlich dann auch eine Top-Adresse dafür gewesen damals. Und auch in das Thema Gewerbe. So, und auch da war die Signal Iduna mit Handwerkskammern so super. Und so habe ich meine ersten Schwimm- und Gehversuche in dem Thema PKV und Gewerbe gemacht. War aber nie so richtig spezialisiert, aber damit habe ich mein Hauptgeschäft gemacht. So, und ich habe dann so 2, 3 Jahre gebraucht, um mich wirklich als selbstständiger junger Mann, sage ich jetzt mal, zu etablieren. Und dann ging es auch relativ schnell wieder bergauf. So,
ja. Und warum bist du dann nicht bei der Signale Iduna geblieben? Weil ich vermute, du warst auch, also Verkaufstalent hast du ganz offensichtlich. Also, ne, würde ich jetzt mal sagen, das werden die ja auch gemerkt haben. Und trotzdem hast du gesagt, irgendwann, okay, ich werde selbstständig?
Ja, es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, auch heute noch, weil ich mit vielen bei der Signale Iduna sehr befreundet war. Auch der Geschäftsstellenleiter, der hier Hamburg von der Signal oder mein Makler oder beziehungsweise der Maklerbetreuer ist es ja nicht, sondern die heißen ja anders, der ist ja Vertriebsleiter dann. Mit denen war ich allen richtig gut und ich hatte da auch eine gute Stellung. Also ich konnte auch ein bisschen was machen, ja, und auch ein bisschen was erlauben. Mhm. So. Alles im Positiven. Und deswegen, klar, wäre ich jetzt bis heute da geblieben. Ich habe immer noch Buddies, die da sind, die ein unfassbares Geld verdienen. Und rein finanziell wäre es wahrscheinlich zwischenzeitlich oder jetzt, ich sag mal, bis jetzt wahrscheinlich häufig auch die bessere Entscheidung gewesen, ja? Weil du kriegst ja dann Fixum und Bestand und dir werden Leute angebaut und so, ne? Also das ist, hat ja schon, wenn du gut bist, dann wird dir auch geholfen, ja? Genauso auch einer meiner besten Buddies, der noch bei der Allianz arbeitet. Also der ist mit mir in der Ausbildung gewesen, der ist jetzt noch bei der Allianz, der hat da eine Riesenagentur, die extrem aus allen Nähten platzt. Das ist das, und wir waren immer identisch, ne? Also das hätten auch Wege, an ihm sehe ich, ja, also Alper heißt er, und an dem anderen Marcel von den Signalen, den beiden sehe ich auch, was möglich gewesen wäre, wäre ich einfach da geblieben. Trotzdem habe ich diese Entscheidung getroffen, weil ich 2020 die Idee hatte, dass dieses Thema BKV super interessant ist und ich möchte da gerne was machen. Und dann habe ich mich mit unterschiedlichen Leuten unterhalten und kam irgendwie so durch das eine zum anderen zu einem Fußballprofi, mit dem ich dann über das Thema gesprochen habe, mich dann auf Mallorca mit ihm noch getroffen habe und so weiter. Und wir wollten dieses Thema echt starten. Und leider ist es nicht zu dieser Partnerschaft gekommen, aus vielen Gründen. Dann habe ich jemanden beim Fußballspielen in so einer Freizeitliga kennengelernt, wo ich weiß, dass der sich sehr viel mit prominenten Persönlichkeiten auseinandersetzt und den ich sehr respektiere. Und habe ihm dann gesagt, hey, so und so, ist leider nicht zustande gekommen, ich habe da eine tolle Idee und so weiter. Und er sagte, hey, ich habe da einen Mandanten, für den wäre das was. Der sucht nämlich was neben dem Fußball, da würde er gerne rein investieren. Und das war dann auch ein Fußballprofi. Und genau, und dann haben wir uns getroffen und gesprochen und dann haben wir in diesem Jahr noch meine alte BKV-Firma gegründet. So. Und die hatte die Idee, ganz kurz, genau, und ja. Die hatte die Idee, dass man sozusagen in der BKV durchstartet. So. Und dann haben wir natürlich die Problematik gehabt, ich war noch bei der Signal. Das heißt, ich konnte ja nur Signal Iduna verkaufen, aber der beste Player 2020, wir erinnern uns alle, ne, wer war da der einzige wirklich große Budget-Player? Hallische. So. Und das heißt, wir hatten da so ein bisschen eine Diskrepanz, dass ich das als Ausschließlichkeitsagentur nicht machen konnte und haben dann lange überlegt, wie wir das hinkriegen und so weiter und so fort, dass wir das vielleicht doch mit der Signal machen und so weiter, aber leider hat das nicht geklappt und dann musste ich irgendwann eine Entscheidung treffen, musste sagen, okay, glaube ich jetzt an das Thema BKV und will ich das machen oder tue ich es nicht? Und wenn ich daran glaube, dann kann ich nicht mehr bei der Signal bleiben, geht nicht. So, und dann habe ich, immer zu dem Zeitpunkt aus der Perspektive. Heutzutage hat die Signal auch einen guten Tarif, ja. Aber zu dem Augenblick. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss leider kündigen. Ich muss das Unternehmen verlassen. Das habe ich dann 2021, also ein Jahr und 2 Monate nach der Gründung des BKV-Spezialvertriebs gemacht und bin da raus. Und habe den Schritt gemacht und dann ging es los. Dann ging es los, dass wir damit Vertrieb starten konnten und die ersten Kunden starten konnten und so weiter. Und zu dem Augenblick, wo ich da ausgestiegen bin, habe ich auch Noli gegründet, weil ich gesagt habe, hey, Kunden, die ich sowieso habe, die wieder zu mir kommen, die sich bei mir melden oder die auf dem Weg irgendwie auf mich aufmerksam werden, die will ich ja weiter eintüten können und dafür habe ich dann den Makler Noli gegründet. So, und das sind die Schritte, warum ich dann da raus bin.
Ja. Zweimal A finde ich jetzt gerade interessant, dass Fußballprofis scheinbar mehrere in Versicherungsunternehmen investieren oder
Versicherungen. Oh ja, mehr als man denkt, ehrlicherweise.
Würde ich jetzt nicht als allererstes denken, weißt du? Also mal, was weiß ich, irgendwelche neuen Biermarken oder Autos oder was weiß ich. Aber man denkt ja nicht, dass sie sich mit Versicherungsthemen dass sie da rein investieren.
Ich kenne sogar einen, der ist ehemaliger Fußballprofi bei einem Verein in Süddeutschland gewesen, also auch Bundesliga tatsächlich. Und der ist jetzt selber Versicherungsmakler für BKV. Also, das ist schon spannend eigentlich an der Stelle, ne? Das ist irgendwie Fußballprofis und Versicherung, irgendwie scheint es da eine versteckte Geschichte zu geben.
Aber meine zwei Fragen, die ich aufgeschrieben habe, das war, warum, was genau hat dich am BKV so, also was war das Spannendste daran, weil du sagst ja, das Signal Iduna jetzt auch gut ist, damals scheinbar nicht der große Player, aber also was fandest du daran so spannend? Und das Zweite ist, warum brauchtest du einen Investor?
Boah, das zweite ist gleich eine Frage, die ich sehr, sehr gerne beantworte. Also, aber erstmal zum ersten. Ich liebe Storytelling. Ich bin sowieso schon immer jemand gewesen, der nicht derjenige ist, der sich gerne hinsetzt und sozusagen nur gerne die Beratung macht oder der sozusagen dafür lebt, coole Konzepte mit Versicherungen führenden Kunden auszuarbeiten. Ich liebe und feiere das. Ich kenne einige wirklich echt krasse Berater in diesem Business und denke mir, ich wäre gerne auch so detailversessen und so tief in die Themen teilweise drin, wie die das sind. Und vielleicht bin ich das einfach auch kognitiv nicht, ja, einfach von der Person, sondern ich bin immer jemand, der kreativ es liebt, Konzepte so zu kreieren, dass sie eine Story erzählen. Und da fand ich, die betriebliche Krankenversicherung war das erste Mal ein Konzept, wo ich dachte, hier wird eine Story erzählt. Und zwar, hier wird den Unternehmen ermöglicht, in die Gesundheit der Mitarbeitenden so zu investieren, dass sie nicht mehr in einem klassischen Zwei-Klassen-System sind, sondern plötzlich halt besser gestellt. Sie kriegen schnellere Facharzttermine und so weiter. Und ich fand diese Story dahinter das erste Mal sehr greifbar, sehr nahbar. Im Verhältnis zu, bei anderen Versicherungsprodukten bin ich häufig, ich muss den Teufel an die Wand malen, irgendwelche tollen Stories erzählen mit der Gelddruckmaschine im Keller und weiß der Geier. Hier konnte ich das erste Mal sagen, hey Marco, ist es dir wichtig, dass deine Mitarbeitenden in der übernächsten Woche schon einen Termin beim Facharzt haben? Theoretisch ist es möglich und ich will dir zeigen, wie. Ist es dir wichtig, dass deine Mitarbeitenden in ihre Vorsorge investieren können und so weiter und so fort? Und um dich nicht zu überfrachten, lieber Marco, erzähle ich dir nichts von 10 verschiedenen Bausteintarifen, die du irgendwie miteinander kombinieren kannst, sondern wir machen es ganz einfach. Buffet. Ja, deine Mitarbeiter kriegen 1.000 Euro netto zur Verfügung, von dir geschenkt, ja, und du zahlst nur 35 Euro dafür im Monat, ja, also rechne es nochmal hoch, viel weniger, als sie netto geschenkt bekommen. Und diese 1.000 Euro können sie buffetmäßig ausgeben, so wie sie wollen. Das ist der Budgettarif. Und das heißt, diese Story ist einfach, diese Story ist nahbar. Ich fand es genial, darum ein Konzept zu bauen, darum ein Produkt zu kreieren, also eine Marke, die dafür steht, das Ganze zu nehmen und darum ein wirklich echtes Gesundheitskonzept zu bauen. Und das hat mich gereizt. Also das war etwas Neues, ja, diesen Drang, etwas Neues zu erschaffen, etwas Neues zu kreieren. Das war schon früher als Kind so. Ich habe es geliebt, Lego zu bauen, neue Sachen zu bauen. Und sobald sie fertig waren, war es langweilig. Weg damit. Ich habe nicht damit gespielt. Ja, manche spielen dann damit. Ich spiele nicht damit. Ich baue es auf, weg. Nächstes. Und so bin ich einfach vom Charakter. Ich liebe es, gute Dinge aufzubauen und sozusagen da anderen Push zu geben. Und das hat auch gerade erklärt, warum die Signal Iduna nicht der richtige Player war zu dem Augenblick, weil sie halt einfach noch sehr, sie hatten Bausteintarife, die sehr gut waren. Aber sie hatten in diesem Budgetbereich, gab es nur die Halle, die wirklich ein fertiges System dafür hatte. So, und das war die Herausforderung.
Gut.
Achso, und dann haben wir die zweite Frage.
Genau.
Oh, die
Warum
zweite
brauchtest du einen
Frage.
Investor? Genau, der Investor. Warum?
Weil ich, wie wir heute ja im Podcast auch schon mitgekriegt haben, jemand bin, der sich häufig tendenziell eher mal zu klein oder beziehungsweise zu wenig wissend schätzt, als sich selbst sozusagen, sich selbst immer unter das beste Licht zu stellen. Und das, so war es auch damals mit der Gründung von der GmbH. Ich fand eine GmbH so weit weg. Ich fand dieses System aufzubauen und was brauche ich da an Kohle und wie muss das alles laufen? Das war für mich alles so Neuland, dass ich einfach sagte, okay, es ist einfach gut, Partner zu haben, die einfach viel, viel weiter sind. Ja, die einfach viel weiter sind im Thema Gründung von Unternehmen. Netzwerk, ja, alleine Netzwerk. Ich kannte doch gar keine großen Unternehmen. Kannte ich doch nicht. Woher soll ich sie denn kennen? Ja, aber wenn du halt mit Menschen zusammenarbeitest, ja, zum Beispiel einem Fußballprofi, der geht in sein Stadion rein und mit ihm machen Menschen Fotos, die mehrere hundert Mitarbeiter haben. Die machen mit ihm ein Foto. Mhm. Wie leicht ist es denn für ihn zu sagen, hey, sag mal, ich habe hier in so ein Unternehmen investiert, das ist ganz cool, das würde für dein Unternehmen total helfen. Dafür komme ich auch einmal in dein Unternehmen und wir präsentieren das deinen Mitarbeitern. Ja, das ist ja, und so war der Gedanke, ich dachte, na gut, es ist ja ein, ich überspringe ein paar Stufen. Ja, ich überspringe ein paar Stufen. Man kann es unterschiedlich formulieren, aber dieses, okay, ich könnte mich dahin arbeiten, rückblickend betrachtet, ja, hätte ich möglicherweise auch gekonnt. Oder es gibt auch viele, die ich brutal schätze in diesem Markt, also Kollegen und Kolleginnen, die das getan haben, die in der BKV super erfolgreich sind, ohne irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, Lifte, die einen ein bisschen weitergebracht haben. Und genauso war es dann, oder beziehungsweise so war es dann bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich buche mir Menschen, die mich sofort ein paar Schritte weiterbringen und die mir beibringen, wie es geht.
Okay, das verstehe ich. Gut, aber das klingt jetzt alles ganz, ganz, ganz logisch. Du hast deine erste BKV-Firma gegründet, nebenbei noch Noli, wo du sagst, okay, wenn ich die mit BKV habe und da auch Kunden habe, dann kann ich auch noch weiterhin Leute mit Noli verarzten, wenn ich es richtig verstehe, ne? So
korrekt, genau, ja.
Kann ich da weitermachen. Und das klingt alles ganz gut. Du hast ja auch schon beim bei der KI, bei uns bei dem Vortrag hast du auch erzählt, das lief auch super, ihr habt Leute eingestellt, das lief auch, ich kann mich noch erinnern an eine Grafik, die du an die Wand geworfen hast, mit wie viel Umsatz pro Mitarbeiter und sowas, das lief ja alles wunderbar.
Ja, von Oli, genau. Von Oli habe ich das gezeigt. Genau.
Alles war von Oli, okay.
Ja, genau.
Aber dann hast du jetzt mit dem Private Health Club. Du bist jetzt nicht mehr bei der alten Firma.
Genau.
Warum?
Genau, weil ich, das waren sehr coole Jahre, wo ich extrem viel gelernt habe und auch sehr dankbar gegenüber den Menschen bin, die, mit denen ich das da zusammen machen durfte, sowohl auf Mitarbeiterebene als auch auf Geschäftspartnerebene. Aber irgendwann kam so der Moment, wo ich sagte, ich merke, dieser Markt braucht Hilfe. Also dieser BKV-Markt, der braucht Hilfe, ist kein Selbstläufer. Sowohl auf Unternehmensebene, als auch auf mitarbeitender Ebene, als auch auf Maklerebene. Und deswegen hatte ich irgendwann eine Konzeptidee und habe gesagt, hey, ich würde gerne voll in diesen Maklermarkt rein. Und ich habe halt gemerkt, dass das halt gar nicht auf Anklang mit meinem damaligen Geschäftspartner kam. Ja, also ich habe da die Idee gepitcht und wir machen weiter Vertrieb Richtung Endkunden. So.
Aber du wolltest in den Maklermarkt rein? Also was wolltest du machen? Also was?
Genau. Ich wollte gerne Versicherungsmaklern helfen und sie unterstützen mit der betrieblichen Krankenversicherung.
Ah, okay, gut.
Genau. Ne? Und hatte da so den Gedanken, habe gesagt, das könnte ja vielleicht eigentlich ganz cool sein und so weiter und so fort. Und das war aber intern, hat man diese Idee anders betrachtet. Man hat ja gesagt, hey, nee, wir fokussieren das neue Geschäft. So, und also mit meinen Geschäftspartnern. Und das war total in Ordnung. Das ist ja eine neutrale Entscheidung zu sagen, nee, wir fokussieren das neue Geschäft oder zu sagen, wie ich, nee, ich glaube halt eher an den Maklermarkt. Ne?
Und das macht halt, also ich kann zumindest, also ich könnte wahrscheinlich intern würde man vielleicht denken, ja gut, wenn ich die Makler jetzt unterstütze, bauen wir sie quasi unsere Konkurrenz auf, oder? Das war wahrscheinlich so ein Kritikpunkt gewesen sein, wo ich denke, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, ich kann deinen vollkommen, total. Weil ich glaube, andere Sachen größer gehen können, aber das wäre zumindest ein Argument, wo ich denke, ja gut. Das sind halt Geschäftsentscheidungen, ne?
Genau, und ich habe halt sehr, sehr früh für mich schon gelernt im Laufe meiner Karriere, dass ich keine Angst vor Konkurrenz habe. Habe ich gar nicht. Das ist, ich finde, man ist Wegbegleiter im Markt und wenn man selber für sich einen Weg findet, warum man selber besonders ist oder warum man etwas so gut macht, dass die Kunden zu einem kommen, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat oder einfach, selbst wenn man kein Alleinstellungsmerkmal hat, dass man zumindest vom Auftreten etwas hat, wo Leute sagen, das finden sie sympathisch, dann hat man selbst dafür die Verantwortung zu tragen, wenn es nicht läuft. Das liegt nicht an meinen Konkurrenten. Es gibt in Deutschland 200.000 Versicherungsvermittler und Berater. Ich kann jetzt auch nicht losgehen und sagen, ja, es gibt 199.999, die das Gleiche machen, was ich mache. Und die sind jetzt alle doof. Und nee, sondern die machen genau die gleiche Story für das Wort über Scheiße wie ich auch. Ja, so. Und deswegen, ich habe noch nie Angst vor Konkurrenz gehabt. Ich denke, Konkurrenz ist ganz, ganz wichtig, vor allem auch um den Markt zu beleben. Wir haben in Deutschland so viele Unternehmen, die die BKV noch nie gehört haben. So, und es ist also wichtig, Konkurrenz zu haben, weil nur durch Konkurrenz gehen die Leute los und missionieren diese Unternehmen. Und nur durch missionierte Unternehmen kann auch entsprechend ein Entscheidungsprozess angestoßen werden. Okay, ich habe von der BKV gehört, wer könnte der richtige BKV-Anbieter für mich sein? Also, sehe ich nicht. Und das hatte ich wirklich auch noch nie. Und weil ich das auch noch nie hatte, habe ich auch kein Problem damit, ganz öffentlich und überall zu erzählen, was wir machen, wie wir es machen. Ich lasse unter unsere Motorhaube schauen, weil ich am Ende, ich setze da auf mich, ich glaube da an uns und ich glaube da auch an mich an der Stelle zu sagen, ja, selbst wenn jemand anders 1:1 morgen alles kopiert, von mir aus sogar den gleichen Namen hat, dann bin immer noch ich da. Und wenn du mich besser findest, meine Nase besser findest, Marco, dann kaufst du bei mir. Und wenn du meine Nase scheiße findest, dann kaufst du bei dem anderen. Aber dann trage ich trotzdem die Verantwortung dafür, in letzter Instanz.
Das stimmt. Außerdem müssen wir auch mal noch festhalten, dass der Markt halt wirklich, es gibt 200.000 Vermittler, okay, gibt aber zunehmend immer weniger. Also der Markt wird ja immer größer. Also es ist halt einfach,
ich finde es so unfassbar, aber da merkt man auch, ne, ich werde da emotional, da merkt man auch, ich rede anders und ich rede energetischer. Ich finde es unfassbar traurig und ich finde weniger trauriger, als wenn du Angst hast, dass dir jemand die Butter vom Brot nimmt. Das finde ich so traurig. Das ist, hey, finde raus, was dich unique macht, finde raus, warum du gut bist und finde deine Spezialisierung, finde deinen Weg und geh den, egal ob neben dir 10 andere den gleichen Weg laufen. Und es werden Menschen trotzdem zu dir kommen. So, vielleicht habe ich da dann doch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein.
Ich frage mich gerade, hat das auch schon der junge Francesco, der 20 war und sich selbstständig machte? Hat das auch schon gedacht? Oder ist das so eine Alterssache?
Der war auch so, dass er sagt, er hat alle seine Informationen, alles mit jedem Möglichen geteilt, aber er hatte viel mehr Neid, wenn andere es besser gemacht haben. Und das zum Beispiel ist etwas, was man lernen durfte, auch zu sehen, hey, es ist total genial zu sehen, dass es Stories gibt, die es ähnlich besser machen, weil es zeigt, ich kann, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, es auch besser machen. Aber es liegt an mir. Und ich finde es so wichtig, dass man an jeden da draußen, der denkt, oh, mein Konkurrent oder hey, mein ehemaliger Geschäftspartner, der macht jetzt das und das, der macht jetzt das Gleiche. Ganz ehrlich, übernimm die Verantwortung für dein eigenes Business. Du bist derjenige, der entscheidet darüber, ob es erfolgreich wird oder nicht. Kein anderer.
Absolut.
Und das, diese Wahrheit, die habe ich selber erst vor 2 Jahren erkannt. Weil ich auch immer jemand war, der gerne mit Fingern auf andere gezeigt hat. Ja, weil ihr nicht genug das macht, weil da nicht genug Leads herkommen, kriege ich es nicht hin. Oder weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das nicht gut fangen, kriege ich es nicht hin. Und das ist schade. Wenn du selbstständig bist, musst du die Verantwortung dafür selber übernehmen. Und du trägst sie zu 100%, ob es erfolgreich wird oder nicht. Kein anderer, kein Konkurrent, kein Mitarbeiter, kein Geschäftspartner, niemand.
Aber Leads ist gerade ein guter, also A, kann ich vollkommen unterschreiben. B, glaube ich auch tatsächlich, ist echt eine Sache ist, die man lernen muss, also zu merken einfach dieses Neid auf andere, die Sache ist halt auch, das bringt dir halt nichts, also ne, wenn du halt einfach neidisch bist, kann ja sein, aber auch dann hast du den Kunden nicht, also wenn du es einen Kunden haben willst, ne, du bist neidisch, dass er einen hat, hilft dir Neid überhaupt nicht. Deswegen ist es einfach sinnlose Zeitverschwendung auch, mal jetzt mal ganz abgesehen von charakterlichen Sachen und so weiter, aber es ist auch Zeitverschwendung. Aber du gerade von Leads gesprochen, wie hast denn du früher, also mit BKV war das einfach wirklich so, okay, ich habe hier einen Fußballprofi, der sagt, pass auf, ich komme in deine Firma, da können alle mit mir ein Foto machen und danach reden wir mal ein bisschen über BKV oder wie war die Leads-Sache?
Es war sehr, sehr durchmixt und es ist auch immer noch so. Also ich meine, es ist heute nicht anders als früher. Ich bewundere Makler, die es hinkriegen, so gute Leadstrecken aufzubauen, so digitale Leadstrecken, dass sie halt immer einen Zufluss haben an neuen, frischen Kunden. Bei mir war es schon immer so und auch bei dem vorherigen Engagement, dass es immer aufgrund von Netzwerk war. Ja, so, also Netzwerk, unterwegs sein, Leute kennenlernen, Empfehlungen nachfragen, sich engagieren in Netzwerken, Vorträge halten, Also ganz unterschiedliche. Ich habe auch mal Cold Callings machen lassen. Wir haben auch mal digitale Aktionen machen lassen. Und dann so kommt halt eins zum anderen. Wenn du jetzt als Beispiel 100 Kunden hast, dann waren dann halt irgendwie nachher 10% aus der Ecke, 20% aus der, 15% aus der. Also es war wirklich Kraut und Rüben, wo dann so die ganzen Leads herkamen. Aber generell könnte man sagen, so der Gros kam aus persönlichen Netzwerken, die man sich selber erarbeitet hat. Und das heißt nicht, dass das der richtige Weg ist. Das heißt, es war ein Weg, der hat funktioniert, aber er war auch sehr, sehr hart, sehr, sehr steinig, sehr, sehr schwer und nicht skalierbar. Weil es ist immer sehr abhängig von der eigenen Arbeit. Und es ist auch heutzutage auch immer noch so, dass ich sehr viel Geschäft durch Netzwerke mache. Ich habe jetzt so, komme ich so, dass ich das erste Mal die Früchte ernte von all den Jahren, wo aus meiner Zeit noch, aus der Selbstständigkeit, aus dem letzten Jahr, wo Menschen mich weiterempfehlen aufgrund guter Beratung. Dass ich das erste Mal merke, ich kriege jede Woche ein, zwei neue Empfehlungen. Das kommt jetzt, ja. Es ist schön, dass es so ist, aber ich kenne auch ein paar Beispiele, die so viele Leads generieren durch gute digitale Strecken, dass die sich gar nicht retten können vor Leads und Mitarbeitern. Ne? Also auch das ist ein Weg. Und das ist ja auch das, was ich in meinen Vorträgen, wenn ich zum Thema betriebliche Krankenversicherung referiere und zum Thema Sales referiere, sage ich immer, ey, finde deinen Weg. Ich habe gestern mit einem Makler gesprochen, der gesagt hat, ja, wie komme ich jetzt an Leads und so. Und der war ein bisschen älter. Und also sehr viel älter, doppelt so alt wie ich. Und der so, ja, wir kommen jetzt an Leads und ich bin so alt und ich weiß ja nicht und digital und ich verstehe das alles nicht und so. Und ich sage, hey, was machst du denn gerne? Er sagt, ja, Handball. Ich sage, geil. Ja, und mein Sohn und ich bin ja auch Schiedsrichter und hat er angefangen zu erzählen und zu strahlen. Er sagt, hey, dann da kriegst du deine Leads her. Geh zum Handball, guck, dass du dich da engagierst im Unternehmen, mach Workshops für die Sponsoren des Unternehmens. Des Vereins. Werd VIP-Member von einem Bundesliga-Handballverein, wo du dann netzwerken kannst. Das ist deine Leadquelle.
Ja, also glaube ich jetzt auch, und ich bin vollkommen überzeugt, hast du recht, das ist halt nicht, es gibt nicht den einen Weg, es gibt nur den eigenen. Ne? Klingt ja, fast schön. Ähnlich, ja, ist aber halt ein Unterschied. Und das stimmt, ich spreche mit vielen von euch und genau hier im Königsmacher-Podcast, wo ich einfach das alle möglichen, manche, die komplett online machen, andere, die einfach komplett offline alles machen, erfolgreich, ne? Du kannst wirklich, musst deinen eigenen Weg finden. Aber kommen wir jetzt mal zu deinem Private Health Club, weil du bist ja, ne, bisher sind wir noch, du hast gemerkt, okay, ich will was anderes machen und ich weiß, du hast in Berlin hast du erzählt, dass du in Finnland oder irgendwo im Norden warst.
Richtig,
ne?
Finnland, ja.
Gut, ich wusste doch irgendein skandinavisches Land warst.
Ja, richtig.
Und dass du da dich quasi hingesetzt hast und überlegt hast, okay, was will ich jetzt genau machen? Weil es klang, also, was du da erzählt hast, klang wie so ein, dass du echt so ein Masterplan hast nicht. Aber du hast gesagt, okay, ich will das und das und das so und so und so machen. Weil, also, was genau war denn der Bestandteil vom Private Health Club? Also, was war denn der Grund, warum du diesen Club gegründet hast?
Genau, also, ich habe es war wirklich, wirklich wie in einem Film. Ich habe mein Unternehmen beim Notar am Montagmorgen verkauft, vor einem Jahr und einem Monat ungefähr, und bin dann am Montagnachmittag oder Mittag mit meiner Frau, die zu dem Augenblick schon sehr schwanger war, nach Finnland in den Urlaub geflogen, mit 2 Wochen. Und das war so ein Moment, ich werde den nie vergessen, wie ich dann im Flieger saß und sagte, es ist jetzt vorbei. Das war's, das Kapitel ist zu. Und das war aber ein ganz schöner Moment, weil es war das erste Mal, dass so natürlich ein gewisser Druck abfällt und man viele Sachen, man hat viele Dinge im Kopf und was ist jetzt? Und es hat ja auch was mit Geld zu tun und also in viele Richtungen Geld, ja, Gehalt und Sicherheiten und Kunden und was geht jetzt, was passiert jetzt, ja? Und auch so diese Themen, na klar, wenn du als Geschäftsführer ein Unternehmen verlässt, als Gründer, dann ist auch klar, dass du deine Unternehmen mit deinen Kunden nicht mitnehmen kannst, weil die Gegenpartei wird alles dafür tun, dass du deine Kundeninteressenten alles in der Firma lässt. Ja? Verständlich, war mir aber scheißegal, weil ich gesagt habe, ich will das alles nicht. Ich glaube daran, ich kann das alles neu und komplett neu. Und dann bin ich im Flieger gesessen und dann sind wir losgeflogen. Ich habe mir gesagt, ich nehme jetzt für diese Zeit einfach nur vor, überlegen, was kann ich, wo stehe ich, was habe ich, also auch an Ressourcen, unterschiedlicher Natur. Und was macht mir Spaß? Und diese Fragen habe ich beantwortet. Und sie klingen so einfach jetzt, aber sie sind nicht einfach. Es war wirklich Arbeit. So. Und dann habe ich so nachts teilweise wachgelegen und habe überlegt und überlegt. Und da war ChatGPT natürlich brutal. Ja, es war super. Es war eine geile, war geil, dass es das Tool gibt. Ja, weil ich dann einfach, ich habe reingetippt und gesagt, ja, ich mag das und das. Ich habe diese vier Fragen, ich habe das und das. Ja, was macht dir denn Spaß? Hey, ich weiß, ich liebe es, Mitarbeiterversorgung-Themen zu machen. Ja, dann das und das und das. So. Und so kam dann eins zum anderen. Und da hat sich das sozusagen in so einem Prozess weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, hey, okay, ich will gerne, ich bin ein Mensch, ich mag es, andere für etwas zu begeistern, sie mitzunehmen, sie zu motivieren, sie anzusporen, sowohl von den Herausforderungen als auch von den guten Dingen zu erzählen, und ja, als mit gemeinsam erfolgreich zu werden, gemeinsam erfolgreich werden. So. Und ich sage, ja, dann muss ich ja irgendwas tun, dass ich anderen Maklern helfe. Und so, ja, so dieser Gedankenprozess, ich gehe jetzt nicht so ganz tief drauf ein, aber so war das dann. So. Und dann habe ich überlegt, wie könnten die Namen sein und welche Richtung muss das gehen und so weiter und so fort. Und das war dann, wie gesagt, der Prozess über diese vollen 12 Tage ungefähr, die wir da unterwegs waren. Und dann irgendwann kam ich zurück und wusste, es ist der Private Health Club. Und ich werde es nie, das war auch so cool, dass ich dann einen Termin gemacht habe mit meinen damaligen, ich sag mal, Partnern, wo ich gesagt habe, mit denen möchte ich gerne die Firma Noli und die Firma Private Health Club, wenn ich jetzt neu starte, wieder neu aufrolle, neu loslege, mit denen möchte ich das gerne zusammen machen. Die sollen mich gerne unterstützen. Und das sind zwei Jungs gewesen, die mich auch in diesem ganzen Verkaufsprozess sehr viel beraten haben und unterstützt haben. Und die wollte ich gerne so als Berater mitnehmen, auch so in die Zukunft, weil ich wusste, das, was ich jetzt mache, das ist meine Hail Mary. Das ist mein Wurf in die Endzone. So. Und ich hatte auch übrigens keine zweite Chance. Also, oder weil ich in dem Sinne, ich hatte die Möglichkeit, auch eine Anstellung anzunehmen. Es gab auch andere Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir stellen dich an, hier als Geschäftsführer oder wir stellen dich an für die BKV oder. Aber da ich ja ein Kind 2025 bekommen habe, gab es auch kein, ich überlege mir das jetzt monatelang, sondern es muss jetzt losgehen. Da gibt es kein noch drei Versuche, sondern das Ding muss raus. So. Und genau, und so kam das dann, dass ich dann gesagt habe, ja, ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, die ganz bewusste Entscheidung, ich will selbstständig bleiben, ich will nicht ins Angestelltenverhältnis gehen. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, die ich auch dringend jedem empfehle, die wirklich ehrlich mal mit sich selber zu treffen. Und sagen, nein, ich will selbstständig bleiben. Nein, ich glaube daran, dass ich Noli erfolgreich machen kann oder weiter erfolgreich machen kann in 2025. Ich glaube, dass ich in 2025 gleichzeitig es schaffe, Private Health Club an einen Punkt zu bringen, dass ich 2026 damit durchstarten kann. Ich meine, wir haben jetzt dann entsprechend auch, oder ich habe sehr lange Monate alles vorbereitet und habe dann glücklicherweise durch einen Zufall im Juli, August meinen Geschäftspartner wieder kennengelernt sozusagen. Und wir haben dann im September gegründet und wir haben dann gesagt, am 1.1. wollen wir starten. So, und das ist so dieser Prozess, ne? Also es hat ja auch ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir mit dem Private Health Club auch offiziell rausgegangen sind. Und jetzt tun wir ja auch sehr, sehr viel, ne? Wir sind jetzt netterweise bei dir, vielen Dank dafür. Wir sind bei vielen anderen Podcasts, wir sind eingeladen zu Vorträgen. Und wahrscheinlich wird vielen Leuten das Thema Private Health Club bald zu den Ohren raushängen. Das
Ja, was war jetzt genau deine Idee für den Private Health Club? Okay, du möchtest Leute, du möchtest in den Markt noch gucken. Ich habe dich irgendwie, wenn ich halt dran denke, weil ich dich sehe, also in LinkedIn, dann machst du irgendwelche, ich habe es bei mir abgespeichert, unter Essen in Hamburg an Tables sowie Private Health Club
am
Tisch
Private
Essen. Ah,
Dinner.
Private
Dinner
Dinner,
Club,
irgendwie
ja.
sowas. Oder Dinner
Ja.
Club, genau. Da dachte ich mir so, hä? Ist es jetzt irgendwie, also gibt es neben der, also ist der Private Health Club, gibt es dann irgendwie so Unterclubs oder weil du sagst, genau, Private Dinner war es. Da ich mir so, was genau ist jetzt das alles so? Also was ist das Private Dinner? Ist es einfach so ein
Ja.
Netzwerkessen?
Ja, also die Idee netterweise von ChatGPT mit diesem, ich nenne es jetzt mal Private Club Label, war, dass man sagt, man kategorisiert verschiedene Dinge unter diesem Private Club Label und dann ist ja dazwischen immer ein anderes Wort. Und der Private Dinner Club ist ein Spaßprojekt, wo ich hier in Hamburg jetzt zum vierten Mal. Hamburger Mittelstand kann sich einen Tisch buchen und können dann selber Menschen einladen, die sie an diesem Tisch haben wollen. Und so wird das halt so eine wertschätzenden Veranstaltung, wo Unternehmer, Unternehmerinnen selber Menschen einladen und durch dieses gegenseitige Einladen sich dadurch natürlich immer wieder ganz neue Gruppen bilden. Und das ist ganz cool und spannend und macht richtig Spaß. Ich freue mich jetzt Ende April, dass wir es nochmal machen. Aber es hat tatsächlich eigentlich mit dem Private Health Club selber gar nichts zu tun.
Ah, okay.
Es ist gut. Es ist für mich, wir haben herausgefunden, Francesco ist jemand, der gut im Netzwerken ist. Es ist für mich eine Netzwerkveranstaltung. Ich habe mir selber eine Netzwerkveranstaltung gebaut, bei der ich neue Menschen kennenlerne.
Ah, okay. Das ist quasi, aber es ist halt ein Unternehmer-Stammtisch nicht. Ja. Ja, Dinner Club, ne? So in der Art.
Genau. Ja, genau.
Ah.
Und der Private Health Club, da war die Idee zu sagen, okay, ich möchte im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung wir das machen, aber ich möchte den Prozess von wie berate ich einen Kunden, also ich habe einen Kunden und wie gehe ich jetzt mit dem um, bis hin zu, der Kunde ist jetzt schon ein paar Jahre Kunde in der betrieblichen Krankenversicherung, diesen Prozess und alles, was dazugehört, den möchte ich perfektionieren. Und zwar so perfektionieren, dass gefühlt eine völlig branchenfremde Person perfekt die BKV beraten könnte per excellence. Per excellence, ja? So, das ist so der Gedanke gewesen. Und da dann weiter drauf rumzudenken, was brauchst du jetzt softwareseitig, was brauchst du an Personal, wie kommst du an die Makler ran? Da ein riesen Dankeschön an Alsterspray, die da relativ früh gesagt haben, wir wollen das supporten, wir haben da Bock drauf, ja, und dann entsprechend gemeinsam mit den Versicherern, die jetzt auf der Plattform sind, Marketing Richtung Makler zu machen. So, und so kam das Ganze. Und eigentlich wollte ich mir die Software zusammenpuzzeln, ja, aus unterschiedlichen Anbietern, die bereits am Markt gibt, weil ich ja selber kein IT-Guy bin. Und dann habe ich ja, wie gesagt, durch Zufall jetzt meinen Geschäftspartner wieder getroffen. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was, was ist, wenn wir es zusammen machen? Weil er kommt aus der Branche, er kennt die BKV und er hat gesagt, ich würde dafür gerne was bauen. Und hat dann, als er sein Unternehmen verlassen hat, gesagt, er würde da gerne irgendwie was machen. Und wie gesagt, als wir dann zusammenkamen, hat er gesagt, ja, also ich habe einen ähnlichen Gedanken gemacht, aber anders. Lass uns das doch zusammenlegen. So, und das war wirklich Gottes Fügung so an der Stelle. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, wir machen es zusammen. Und so ist dann entstanden, dass wir wirklich eine komplett eigene Softwareumgebung mit einer eigenen App und so weiter und so fort wirklich komplett eigenständig gebaut haben gegen jeden, der uns da irgendwie einen Rat geben wollte. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, da komplett autark zu sein. Und ich habe die Aufgabe, die Community aufzubauen, Makler anzudocken und da draußen Menschen für den Private Health Club zu gewinnen, die mit uns gemeinsam BKV erfolgreich machen.
Also ihr habt eine eigene Software, eine eigene Beratungssoftware, würde ich jetzt, wenn ich es richtig verstehe, oder?
Ja, ein eigenes CRM, eine eigene Beratungssoftware, eine eigene Abwicklungsstrecke, eine eigene Kunden-App, alles.
Und wie kommt das?
Ja? Ich würde aktuell behaupten, einfach mal eine Aussage, ja, wir sind aktuell die beste Anwendung in der betrieblichen Krankenversicherung. Ich lasse mich gerne challengen.
Und wie kommt das bei den Maklern so an? Weil es gibt doch einfach, also BKV, ich habe das Gefühl, die ist seit ein paar Jahren ist die am Boom, oder? Also du bist sehr lange drin. Also ich sage immer, ich stehe nur so am Beckenrand von der Versicherungsbranche. Ne? Ich schaue so halb rein, habe keine große Ahnung von den ganzen Themen, aber ich weiß, dass das Wort BKV gefühlt für mich immer größer ist. Ist das wirklich so? Ist das so ein großes Thema, dass auch Makler sagen, ey, endlich gibt es da irgendjemanden, der uns mal erklärt, wie das funktioniert? Oder?
Ich habe tatsächlich in einem anderen Podcast bei Futurance, witzigerweise, da genau zu diesem Thema auch schon gesprochen. Es ist ein Thema, wo wir jetzt bestimmt 2 Stunden drüber reden könnten, aber ganz kurz und knapp. Die betriebliche Krankenversicherung hat in den letzten 2 Jahren ein leichtes Imageproblem, weil man merkt, dass irgendwie jetzt nicht so richtig vorwärts geht. Also seit 2, 3 Jahren haben wir diese typischen 12-13% Marktdurchdringung und die verändern sich nicht wirklich. Was eigentlich komisch ist, weil es immer mehr Versicherer gibt, die an den Markt kommen und weil es immer mehr Makler gibt, die versuchen, mit der BKV erfolgreich zu werden. So. Und das Interessante daran ist halt, dass da irgendwie nicht so richtig vorwärts geht. Da, wie gesagt, könnte man jetzt tief reingehen, aber bitte hört euch dazu. Es gibt so viele tolle BKV-Podcasts an oder gerne wir nochmal in einem anderen Format. Genau, und deswegen sind wir jetzt schon auch eine Lösung, die wichtig ist, weil die Makler haben jetzt das erste Mal, dass sie wirklich merken, boah, mir fallen diese ganzen Serviceanfragen auf die Füße. Wir kriegen es nicht richtig abberaten, weil wir gar nicht wissen, wie viele Gesellschaften gibt es, mit welchen Tarifen, mit welchen Baustellen, mit welchen Möglichkeiten. Und wir bringen da mal so ein bisschen Struktur rein. Sowohl Struktur in den Beratungsprozess, als auch Struktur in die Auswahl der Versicherer und Tarife, als auch Struktur nachher in der Abwicklung in dem Service. Und das kommt sehr, sehr gut an tatsächlich. Und ja, wir haben jetzt auch das erste Quartal hinter uns. Wir haben jetzt schon einige Makler angebunden. Wir haben jetzt ja ab Februar angefangen, Makler anzubinden. Wir haben eine angebunden. Wir haben extrem viele Anfragen gerade aktuell. Das macht richtig Spaß. Wir haben aber auch hohe KPIs. Also wir haben schon auch, einiges zu reißen für dieses Jahr.
Okay, also ich hätte gedacht, dass es einfach am Boomen ist, aber wenn du sagst, immer die 13%, es geht gar nicht höher.
Ja, zwei Jahre oder so hast du gerade so eine leichte, ja, ist der Markt so ein bisschen am Stagnieren. Sind auch viele, die aus der BKV wieder gekündigt haben im Markt, ne? Also davon auch nicht vergessen. Es gab auch eine relativ hohe Kündigungswelle aufgrund von Erhöhungen, aufgrund von Nichtnutzung. Was auch super schade ist, sind einfach verlorene Kunden.
Stimmt, Nichtnutzung hat mir auch Max Scholl für Trends. Ja. Hat mir erzählt, dass genau das einfach, dass Leute es häufig nicht nutzen. Also die
Unternehmen, ne? Die Mitarbeiter. Ja,
genau.
Das, und das ist auch okay. Also da muss man auch sagen, das ist natürlich immer so eine zweiseitige Medaille. Ja, also du hast einerseits, natürlich müssen die Unternehmen merken, dass die Mitarbeiter es nutzen, weil sonst kündigen sie es wieder. Auf der anderen Seite nutzen sie es zu viel, haben die Versicherer ein Problem. Und da müssen wir Makler echt gucken, dass wir da nicht die Hand beißen, die uns füttert, und zwar die Versicherer, und da zu sehr an diese Nutzung treiben, sondern wir müssen da schon smarte und gute Lösungen finden, dass es für beide Parteien oder alle Parteien Win-Win ist. Ja, und da helfen wir auch wieder.
Das ist halt wie vom Private Health Club in einem Fitnessstudio, ne? Also wenn alle, die angemeldet sind, ins Fitnessstudio gehen würden,
funktioniert es nicht.
Ja. Ja, genau. Fitnessstudios auch ein Problem haben, weil da gibt es nicht genügend Geräte.
Ja, richtig. Ja, also, genau so ist es.
Deswegen so ein Zwischending wahrscheinlich. Ja, okay, also ihr seid mit dem Private Health Club, seid ihr diesem Jahr erst, aber du hast letztes Jahr schon dafür getrommelt oder schon davon gesprochen, oder? Weil ich bin mir sicher, dass ich schon da das Logo schon häufiger sah.
Genau, also wir haben so ein bisschen so, ich habe mich dafür entschieden, oder wir haben uns dafür entschieden, dass wir so ein bisschen so eine Light-Version von Built in Public machen. Ist dir das ein Begriff? Hast du das schon mal gehört?
Öffentliches, das Ding öffentliche Entwicklung, oder wie?
Genau, so dieses öffentliche Aufbauen, so die Leute so auch in diesen Prozess mit reinnehmen. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr irgendwie im Mai oder so auf Mallorca war, wo ich auch ein Video gepostet habe, wie ich sozusagen das erste Mal mir so eine Erstversion von unserer Website angeguckt habe und so. Aber da gab es ja zum Beispiel meinen Partner ja noch nicht mal. Also das war alles, ich sag mal, ich habe auch die Menschen so mit auf die Reise dieses Ideenprozesses genommen. Ich habe auch durch die Versicherungskammer Bayern, die Lisa Lore, wurde ich eingeladen zu einer Intro-Friends-Veranstaltung, wo ich BKV-Workshop halten durfte. Und da habe ich erzählt, hey, dass ich das vorhabe, Makler entsprechend anzubinden und sie zu unterstützen. Aber das war alles noch so vage und noch nicht fest und es gab noch keine Verträge und es, weißt du, so, das ist alles so, das war alles noch sehr viel Vorfühlen und Idee und Vision. Und dass wir wirklich fertig sind, das war das erste Mal im Dezember der Fall. Da hatten wir dann in Hamburg eine relativ große Veranstaltung, wo wir dann den ersten Menschen das mal gezeigt haben. Und dann haben wir nochmal viele Sachen optimiert und adaptiert und haben gesagt, hey, mit allem drum und dran starten wir dann im neuen Jahr. Und das war dann so zum 1.2. der Fall.
Bist, glaube ich, gut, weil nämlich, wenn du vorhin am Anfang hast du ja gesagt, dass du einfach merkst, du bist nicht der Theoretiker, du bist einfach so der Praktiker. Und ich glaube, dass es ein großer Vorteil ist, sich nicht vorher, und ich kenne das bei mir, dass ich sehr oft mir Sachen durchdenke und überlege, wie alles funktioniert, und du dann halt einfach ewig brauchst, bis irgendwas am Start geht. Ich glaube, der Ansatz, den du hast, ist gut, weil du einfach dann halt einfach ins Tun kommst, ne? Und einfach das. Ja.
Du hast aber auch einen relativ großen medialen Druck jetzt, ne? Also ich meine, es gibt jetzt schon auch ein paar Menschen, die vom Private Health Club gehört haben. Also sind bestimmt schon ein paar Tausend, die es aus unterschiedlichen Richtungen irgendwie schon mal gehört haben müssen. Und dadurch hast du natürlich dann auch jetzt abzuliefern. Auf der anderen Seite kauft man dir jetzt aber auch Fehler ab, weil man weiß, es ist alles noch frisch, es ist alles noch neu. Man hat den Prozess mitentwickelt, mitgesehen. Und was wir ja verkaufen, ist nicht ein Produkt, sondern wir verkaufen eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame Mission. Und die Mission ist, die BKV in Deutschland richtig erfolgreich zu platzieren bei den Unternehmen. Denn wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es bei LinkedIn gesehen hast, ich habe da einen Spruch, jeder Mensch hat es verdient, in seine Gesundheit zu investieren. Und wir schaffen die Ressourcen dafür. Und mit wir meine ich nicht den Private Health Club, sondern meine ich die Community dahinter. Also jeden einzelnen Makler, der da mitmacht. Und das ist eine Mission und diese Mission verfolgen wir. Und ja, es wird auch immer mal Fehler und Stolpersteine auf diesem Weg geben. Aber was wir verkaufen, ist diese, oder was ich verkaufe, ist diese Mission da draußen.
Aber wo du gerade von Fehlern stolperst, also Fehler sind so ein negatives Wort. Nennen wir es lieber Learnings, weil Fehler ist halt so. Ist halt so negativ besetzt, ne? Und ich frage auch meine Gäste immer so, was sind so die größten Fehler, Learnings, die sie halt so in ihrer Karriere mal so gemacht haben? Bei dir einfach jetzt mal, wäre es nämlich genau auf dem Private Health Club so. Was war denn, wo du einfach, ne, du bist gestartet, hast du gesagt, du bist öffentlich gestartet, ne? Also die Sache ist halt auch unterscheinend, du hast dann quasi deine Learnings unter Scheinwerferlicht gemacht, ne?
Ja.
Was waren denn so die größten Fehler, negative, ne? Die größten Dinge, wo du dachtest, das läuft so und so und dann gemerkt hast, hat nicht ganz funktioniert.
Ich denke, was ganz wichtig ist, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, dass du, also in unserer Branche in der Öffentlichkeit sozusagen unterwegs bist, dann sollte man trotzdem in der Grundstruktur wichtige Entscheidungen hinter verschlossenen Türen so sauber treffen, dass man mit breiter Brust und geschlossen, also alle, die hinter diesem Projekt stehen, geschlossen das Gleiche vertreten. Also wir hatten zum Beispiel, dass wir uns lange nicht sicher waren, sind wir jetzt im Pool, sind wir ein Verbund, sind wir eine Softwarefirma, was sind wir? Und das ist eine Identitätsfrage. Und eine Identitätsfrage, die darfst du meiner Meinung nach nicht, kannst du öffentlich stellen, kannst sagen, hey, was findet ihr, ist das Beste, das kannst du so machen. Aber wenn du sozusagen offiziell rausgehst und du erzählst und unterschiedliche Leute, die in diesem Projekt involviert sind, erzählen und alle erzählen eine unterschiedliche Story, weil man da vielleicht noch nicht aligned ist, dann kann das fatal sein, weil du dann im Zweifel bei wichtigen Partnern drei verschiedene Stories erzählst.
Ist das passiert oder ist das...
Es ist jetzt überspitzt erzählt. Es ist nichts, in den Brunnen gefallen. Es ist alles überall happy, alles überall gut. Und man muss auch sagen, wir haben in diesem Prozess jetzt einen richtig tollen Weg und wirklich geniale Partner, sowohl auf Versicherer-Ebene als auch auf Unterstützer-Ebene und Berater-Ebene. Deswegen ist quasi alles sehr, sehr gut und sehr reibungslos und bis heute wirklich sehr gut am Laufen. Aber wenn ich noch was optimieren dürfte, rückblickend betrachtet, dann hätten wir uns viel früher die Identitätsfrage stellen müssen, um noch schneller mit dieser Identität sauberer zu kommunizieren. Ja, das ist so ein bisschen wenn ich dich, Marco, sozusagen im Mai letzten Jahres getroffen hätte, ich hätte dich im August letzten Jahres getroffen und ich hätte dich auf der DKM getroffen und wir hätten dreimal gesprochen, hättest du wahrscheinlich an diesen drei Terminen dreimal den gleichen Pitch von mir gehört, aber mit einer anderen Aussage. Ja, so. Und das ist okay, weil jeder kauft dir ja ab, dass du gerade selber im Prozess bist, das herauszufinden und zu entwickeln. Aber es müsste schon klar sein, baust du eine Limousine, baust du ein Cabrio oder baust du ein Van? Dass du ein Auto baust, ist allen klar. Wie der Motor aussieht auch. Dass es vier Räder hat und ein Lenkrad. Ja? So, ja. Aber das sich vorher noch früher zu überlegen. Wie gesagt, gar nicht schlimm, gar kein Thema. Aber da kommen wir zu diesem Thema Identitätsfrage. Und Identitätsfrage ist etwas, was egal wann im Leben super wichtig ist. Egal wann. Bist du, wenn du dich selbstständig machst, bist du Spezialist, bist du Allfinanz, bist du Struktur? Die Identitätsfrage stellen, habe ich mir in meinem Leben viel zu häufig zu spät gestellt, weil ich jemand bin, der gerne losrennt und dann nochmal nachdenkt. Und das Geile ist, durch das, dass ich jetzt ja auch schon ein paar Sachen in meinem Leben gegründet habe und gemacht habe, entwickelt man sich und wird besser. Und man hat ein krasseres Team um sich herum und wird noch schneller und noch effizienter und auch noch erfolgreicher. Und das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt mit dem Private Health Club echt ein super krasses Fundament haben. Aber das wäre so ein Thema, da hätten wir noch schneller sein, oder da hätte ich noch spezifischer mehr Gedanken machen müssen.
Ja.
Wenn eine Sache fragst, dann kann ich dir nur diese eine Sache nennen.
Nee, aber die ist ja auch, die ist gut. Und das ist halt ja auch eine Sache, die man sich wirklich allgemein, wo du sagst, ne, also welche Rolle, welche Identität habe ich in dieser Rolle jetzt, ne, als Private Health Club, sollte man sich tatsächlich häufiger stellen. Ich glaube sogar, du wirst den auch
überall.
Noch mal wirst du wahrscheinlich, ihr werdet euch wahrscheinlich auch als Private Health Club noch häufiger
entwickeln.
Diese Frage stellen. Also wir werden das entwickeln und sagen, okay, was sind
wir? Adjustieren. Genau.
Das ist vollkommen logisch. Aber wo wir bei Namen sind, du hast Anoli, gibt es ja immer noch. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, fällt jetzt auf Seite 4. Fällt mir auf, was heißt eigentlich Noli? Wo wir gerade bei Namen waren, mein Themensprung.
Ja, Noli, mir war es wichtig, als wir einen Versicherungsmakler gegründet haben, damals, dass er eine Identität hat. Haha, da sind wir wieder. Und zwar eine Identität als Person. Brand. Also das ist eine Person, wenn du losgehst und sagst, bei welchem Versicherungsmakler bist du, dann sagst du, hey, ich bin nicht bei einem Kontor oder sonst irgendwas, sondern, also das nicht das Spezialist, sondern einfach passend zu mir als Marke, sondern dass du sozusagen sagst, ja, ich bin bei meinem Versicherungsmakler Noli. So, ja, und dass es eine Identität hat, dass es eine seriöse, aber auch freundliche, kumpelhafte Marke wird. Und wir hatten damals echt ein cooles Kreativteam, die dann einen Markenbrand gebaut haben, wo Noli, die Abkürzung ist für Novum Libitas, was lateinisch ist für deine neue Freiheit. Deswegen ist unser Marken, sozusagen unsere echte Marke ist Noli und darunter steht deine neue Freiheit und ist sozusagen gebaut worden als Allfinanzmakler. Interessanterweise, und so spielt das Leben, manchmal weiß man gar nicht, was hinter 10 Ecken sich noch so verbirgt, ist jetzt, als ich entschieden habe, meinen Bestand zu verkaufen bei Noli und mich nur noch auf Krankenversicherung und betriebliche Alterssorge, betriebliche Krankenversicherung zu konzentrieren, also auf die drei, hat es auf einmal eine ganz neue Dynamik angenommen, dieses Noli, deine neue Freiheit, weil ich mich auf einmal sozusagen mit diesem Thema Krankenversicherung, Altersvorsorge sehr stark beschäftige. Und da passt es sehr, 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 sehr gut zu. Also interessanterweise haben wir damals eine Marke gegründet, die zwischendurch okay war, aber eigentlich nicht so richtig, also die hat gepasst, aber es war nicht so ein richtiges Fit. Und jetzt passt es deutlich mehr, weil es sich auch entwickelt hat. Ja, genau.
Sehr schön, weil ich fand den Namen, das ist wirklich sehr einfach, aber so krass. Ich dachte, irgendeine gute Bedeutung hatte er. Irgendeinen Namen, ich habe im Japanischen geschaut oder was weiß ich, was dann irgendwie so.
Nee, Lateinisch, nur vom Libitas, deine neue Freiheit, ja, genau.
Ah, sehr geil. Wunderbar, aber genau, aber Noli gibt es weiterhin. Noli ist immer noch, steht über dem oder steht es neben dem Private Health Club oder ist es mit drin oder
ist
was?
Angebundener Makler beim Private Health Club.
Ah, macht natürlich Sinn, klar. Logischerweise. Voll geil. Aber gut, aber eure jetzt mal nochmal zum Private Health Club. Dann, also Makler sind jetzt eure Zielgruppe, eure
genau.
Kunden und sowas. Ja. Und über Netzwerkevents und sowas kommt es zu denen. Du hattest, wenn ich mich recht erinnere, aber auch bei dem KI-Event, hast du auch über KI gesprochen, die dir in irgendwelchen Sachen hilft. Habe ich das richtig in Erinnerung noch gehabt? Oder war das?
Ja, das bei Noli. Bei Noli habe ich natürlich viel automatisiert und wir arbeiten auch immer noch stark daran, viel zu automatisieren. Also was E-Mail-Themen, Kommunikationsthemen. Wir sind gerade an einem Thema dran für Risikovoranfragen oder Voranalysen für das Thema KV. Also so, dass wir halt wirklich da sehr viel bauen. Aber mein Ziel ist es schon, das war früher auch anders, mit sehr wenig Menschen sehr viel Umsatz zu machen. So, und das hat durch sehr gute Strukturen und KI ermöglicht uns ja, dass wir unendlich skalieren können, ohne weiter Personal aufbauen zu müssen. Und das ist das, was wir machen.
Stimmt, das war, dass du gesagt hast, seid deine besten Mitarbeiter, ne? KI, das,
nein,
das.
Nein, das streichen wir jetzt hier. Nein.
Nee, aber falsch. Gut, oder nee, behandle deine KI wie Mitarbeiter. Sowas war es, ne?
Oh, das ist genau richtig, genau. Behandle deine
das
KI
war von
wie Mitarbeiter.
Dir, das ja, genau. Sorry, ich wollte niemanden, niemanden despektierlich behandeln. Das war irgendwie
nein, ach, alles gut. Wollte ich noch richtig stellen, falls das hier jemand hört.
Genau, nee, ich wollte aber dann, weil dann habe ich es nämlich doch, weil ich überlege nämlich gerade, wenn BKV das Hauptthema halt ist, ne? Aber das ist doch immer noch ein Menschenthema, oder? Menschen müssen das den Leuten näher bringen,
ja,
oder
ja,
ist das 100%. Ein KI-Thema?
Nein, 100%. Absolut. Das ist gerade noch ein sehr missionarischer Aufwand, ist, den Menschen tun sollten. Ja,
genau. Also siehst du das denn in Zukunft? Das ist ein KI, also ist das ein Ding, was KI ist, oder brauchst du genau dafür Menschen?
Alles rund um, also die Beratung muss persönlich bleiben beim Unternehmen, aber alles rundherum ist ein KI-Thema. Und das macht Private Health Club übrigens auch so.
Ah, gut. Unabgesprochen, aber das ist eine gute, weil das wäre nämlich, wann ich mal aufschrieb, war nämlich, ich habe noch hingeschrieben, KI und BKV passt nicht. Aber das ist genauso, also quasi das Anbinden, dass wenn Kunden irgendwas ändern wollen oder was weiß ich, Bausteine verändern wollen, das kannst du mit KI machen, aber das ist genau die Beratung.
Naja, viel einfacher, das, was auf der Hand liegt. Die ganzen Serviceanfragen, Rechnungseinreichung, Rechnungsvorprüfung. Du kannst die Auswahl, die Analyse der Tarife passend zu den Bedarfen des Kunden. Also da gibt es viele Beispiele, die ich nennen könnte. Da kannst du vieles machen.
Ah, okay. Nicht, das ist aber genau, aber die Beratung, weil da habe ich es mir schon, wie gesagt, ne, ich stehe ja nur am Beckenrand von der Branche. Habe ich es mir aber schon richtig überlegt gehabt, weil, so, weil ich dachte,
ja, das ist richtig.
Kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen sich sagt, so was weiß ich, Bayer oder was weiß ich, Airbus, die so, ja, lass mal mit der KI, guck mal, da ist von dem Private Health Club, wir klicken mal auf so eine KI und lass uns von dem beraten. Das ist nichts.
Nee, auf keinen Fall. Dafür ist die BKV noch zu unbekannt.
Aber glaubst du, dass die Zukunft ist, oder glaubst du nicht echt, dass nämlich Netzwerk-Events, weil das für ihn nämlich gut, und deswegen hatte ich auch deinen Dinner Club, dachte ich, das ist eigentlich so ein Teil vom Private Health Club, weil nämlich da kommst du mit Kunden, potenziellen Kunden, Unternehmern zusammen und dann kann man dann quasi reinkommen. Weil Netzwerken ist doch, glaube ich, das wird was auch in Zukunft das Hauptthema sein wird bei BKV, oder?
Ich habe es ja in meinem Vortrag auch gesagt, ich bin überzeugt davon, dass KI uns enabled, wirklich wieder in Menschenkontakte zu investieren, und das wird dann auch ganz, ganz wichtig und ein wichtiges Asset sein. Bist du ein Arschloch in Zukunft, hast du ein Problem. Aber bist du jemand, der auf Menschen zugeht, der einen guten Leumund hat, der liebevoll mit Menschen umgeht, der sich ein gutes Netzwerk aufbaut, dann wirst du davon extrem profitieren, weil KI kann dich natürlich extrem entlasten, genau da rein investieren zu können, worin man vielleicht als Makler, vielleicht im Normalfall tendenziell eher sehr gut ist, und zwar in Kontakten und Beziehungen aufbauen. Und in der betrieblichen Krankenversicherung, ja, generell ist es so, dass ich sagen würde, es ist auch zukünftig noch ein Menschenthema. Aber man sieht es ja bei dem einen oder anderen Projekt, unter anderem bei dem, wo wir in Berlin waren, man merkt, diese Aussage kann in einem Jahr obsolet sein, weil irgendein Unternehmen das so krass par excellence gebaut hat, dass du dir halt mit KI deine BKV so zusammenbastelst, dass du den Beratergefühl nicht mehr brauchst. Who knows? Aber solange du als Person ein, und das ist so abgedroschen, aber es ist so, ein guter Mensch bist, in deiner Community, in deinem Netzwerk, in deiner Umgebung anerkannt bist, dich da investierst, Gas gibst, wirst du auch in Zukunft noch deine Kunden haben.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute übrigens in die Versicherungsbranche gehen als Vermittler. Du gehst ja nicht dahin, um irgendwie deine ganzen Dokumentation zu schreiben und was weiß ich für bürokratische Sachen, sondern du gehst da eigentlich hin, um mit Menschen zu reden, die zu beraten, klar, um Geld zu machen, aber das ist nicht so merkwürdig, das ist immer dein Job, aber eine gute Dienstleistung zu machen, Menschen gegenüber, und das ganze Zeug drumherum kann halt KI super machen. Ne?
Richtig, genau das ist es.
Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe aber am Ende nochmal drei Fragen immer an meine Gäste. Und das sind auch immer die gleichen. Wie gesagt, ein bisschen Struktur gibt es auch hier. Ne? Bin mal gespannt, wo das Gespräch hinführt, aber ein bisschen Struktur. Und am Ende ist nämlich die erste Frage ist immer, was war denn für dich der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast, den du immer noch wertschätzt?
Boah. Okay, ich habe viele Tipps bekommen, die ich sehr wertschätze. Nimm dich selbst nicht so ernst.
Ein guter Tipp. Nicht nur in der Versicherungsbranche möchte ich festhalten.
Ja, wer sich selbst immer zu ernst nimmt und zu sehr denkt, gefühlt die Sonne, um die sich alles dreht, das macht erstens total unsympathisch, unattraktiv, unkollegial, unmenschlich, und was es da noch alles für uns gibt. Und man sollte sich selbst aber nicht zu ernst nehmen. Auch mal lustig sein, auch mal einen Fehler machen, Fehler zugeben, Verantwortung übernehmen. Ja.
Und was hättest du am Anfang deiner Karriere gern gewusst? Oder was würdest du halt einfach Neulingen in der Branche so als Tipp geben?
Neuling in der Branche, traue dich viel mehr Dinge alleine zu machen und hole erst Menschen dazu, wenn du wirklich einen uniken Punkt hast, der dich von heute von A nach B schneller bringt, und zwar auf eine Art und Weise, die du nicht selber erarbeiten oder kaufen kannst.
Ah, das haben wir. Das hat, glaube ich, noch keiner. Also ein Tipp einfach so im Sinne von mach erst mal so weit, wie du alles kannst. Oder also.
Genau. Guck erst mal, dass du im bestmöglichen Wissen und Gewissen dir all deine Ressourcen so erarbeitest, dass du es schaffst, selber weiterzukommen. Und nur dann, wenn du das Gefühl hast, du erreichst dein Ziel nicht, ohne dass eine helfende Hand dich über eine gewisse Hürde hinüberzieht, nur dann hole Leute dazu und dann entsprechend bewerte, wie viel bringt dir diese Person und wie viel musst du dafür finanziell vom Unternehmen, was auch immer, abgeben.
Ah, das ist gut. Okay, und das Letzte ist einfach, was für Bücher kannst du empfehlen? Ich sage im Allgemeinen 3, kann es aber auch mehr oder weniger sein. Ich vermute, es wird eines von also die man gelesen haben soll, die müssen nicht nur beruflich sein. Ne? Es kann auch Menschen entwickeln, es kann auch einfach Romane sein, die dich inspiriert haben.
Also ich denke, dass es generell total wertvoll ist, bei Vera F. Birkenbiel mal vorbeizuschauen, die sehr schwierige, sehr analytische, sehr tiefe Bücher darüber geschrieben hat, wie wir uns selber, optimieren ist vielleicht das falsche Wort, aber wie wir einfach Dinge, Perspektiven anders entwickeln können. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen.
Welches würdest du von hier am Ehe, okay, du musst jetzt eins mal lesen und man sollte eins anfangen. Gibt es irgendeins, wo du sagst, das ist der Einsteiger?
Ich bin schlecht mit Titeln, ehrlicherweise. Ich muss gerade überlegen, das eine hieß, glaube ich, Fokus hoch 3, was ist das? Kann ich dir nicht sagen. Tut mir total leid. Weiß ich nicht.
Schreib mal Fokus hoch 3 rein.
Ja.
Und dann schauen wir mal.
Ich kann dir im Nachhinein nochmal einen Titel
nennen.
Ich schick dir nochmal ein Foto. Oder anders gesagt, es gibt das Best-of zum Beispiel. Das Best-of Vera F. Birkenbiel. Das gibt es. Und da sind ganz viele Sachen drin. Ich finde persönlich kluges Denken, kluges Handeln sehr spannend. Sehr viele Short Stories drin.
Worum geht man? Ja, kluges Denken, kluges Handeln. Was ist also? Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, glaube ich. Von wem ist das? Was ist das?
Nochmal, du fragst mich nach Namen. kann ich nicht sagen.
Aber inhaltlich aber, meinetwegen, worum geht es? Also, du hast viele Short Stories, sind das.
Es geht tatsächlich um kluges Denken, kluges Handeln. Also zu gucken, wo kommen Gedankenansätze und entsprechend Handlungen, die dann daraus folgen, her. Und wie könnte man diese hinterfragen, steuern, optimieren?
Ah, okay, weil ich hatte gerade im Kopf, dachte man so, das ist irgendwie aus der Geschichte, wo irgendjemand kluge Gedanken hat, dann klug gehandelt hat oder so. Das hätte ja auch sein, so
historische Dinge. Nee, das sind Beispiele. Einfach Beispiele.
Okay.
Genau, und natürlich, wie ich ja vorhin in meinen Hashtags auch schon gesagt habe, bei Faith, die Bibel, man kann so unendlich viel, ich glaube, es gibt fast kein Coaching-Buch, was krasser ist als die Bibel. So viele gute Sachen, die einen coachen, die einen weiterbringen, die einem helfen, die einem eine gute Perspektive auf Menschen geben und meiner Meinung nach genau das richtige Wissen weitergeben, was man braucht.
Das glaube ich auch, wobei ich muss festhalten, ich habe schon dreimal versucht, sie komplett zu lesen, kommen die durch.
Unser Pastor hat immer was Gutes gesagt. Er hat gesagt, fang nicht an von A nach B, sondern suche dir einzelne Bücher raus und lese die, wie als wenn du ein Buch liest. Also sagen ein Buch so zu lesen, wie es dich interessiert. Ja. Wie eine Geschichte sozusagen.
Ich habe schon Dings, eine meiner besten Freundinnen ist halt Theologin. Der hat mir auch empfohlen, welche Version von der Bibel ich lesen sollte, weil es gibt auch verschiedene.
Genial. Ja, total. Und, da hast du total recht.
Aber selbst unter angeleiteter Version sind nur so ein paar Sachen stimmt. Und die ist auch einfach. Ich habe gerade neulich nämlich, komm kurz ab vom Thema, aber ich habe über Luther neulich wieder was gelesen und gehört und sowas, der einfach, wie er einfach das übersetzt hat und was er einfach für Wortschöpfung, worauf wir halt alle basieren, ne? Der einfach sich so sagt, okay.
Das ist crazy.
Kann man da und da machen, wo er sich hinsetzt, sagt, okay, ich übersetze mal komplett neu, Leute. Die Worte, die alten kennen wir nicht. Die alten Worte oder die lateinischen oder griechischen Worte helfen uns hier nicht weiter.
Richtig.
Und dann einfach unsere Sprache geprägt hat wie niemand sonst, der wahrscheinlich einflussreichste Deutsche ever.
Mega crazy. Ja.
Ein großartiger Typ. Ja, großartig. Und ich finde auch unser Gespräch sehr schön. Das hat mir echt unfassbar Spaß gemacht, muss ich sagen.
Mega gut.
Und es war auf jeden Fall was gut, dass wir nicht vor 2,5 Jahren gesprochen haben und hätten wir über ganz viele Sachen nicht gar nicht sprechen können.
Richtig. Genau so ist es. Es sollte genau so sein.
Ganz genau. Und ich hoffe,
wie so häufig.
auf den Gedanken-Supermarkt vom Anfang nochmal zurückzukommen, auf Thema, ist ganz viele, viele Gedanken, also ich gehe davon aus, man konnte hier ganz viel mitnehmen.
Sie fanden das Gespräch
ich hoffe es.
Genauso
ich hoffe
großartig
es. Genau.
Wie wir.
Und im Zweifel
das ein oder andere
macht man nochmal einen zweiten. Da erzähle ich noch mehr.
Stelle noch einmal
exakt,
Hinweis.
Das machen wir bestimmt mal ein paar Jahre,
wenn
einfach der
wenn Sie den
Private Health Club ganz groß geworden ist.
Mal
schauen, was für Learnings man daraus dann hat.
Und mich von Ihnen.
Erst nochmal danke
das
fürs Gespräch.
Das war die Königsmacher-Folge mit Francesco
mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Marco Petersohn und das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel. Dem Ass im Ärmel bei Presse, Medien und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen Sie bestenfalls einen Teil Ihrer Zielgruppe. Mit Ass im Ärmel Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören. Hey!